Wein oder Whisky?
Billigen Whisky auf on the rocks, bitte. Ich habe noch nie jemanden gehört, der explizit billigen Whisky bestellt.
Das war auf jeden Fall meine Ansage. Fand ich eigentlich auch ganz nice. So.
Auf jeden Fall den billigsten Whisky, den du hast. Was? Ja. Warum?
Also er hat keine Ahnung von Wein und offensichtlich auch nicht von Whisky. Aber immerhin trinkt er das eine oder das andere nicht.
Vielleicht hat er Ahnung, aber er möchte genau den billigsten haben. Keine Ahnung. Ich bin ja überhaupt keine Whisky-Kenner. Du trinkst gerne Whisky, ne?
Ja, aber auch nicht viel. Also ich trinke ihn ganz gerne, habe aber auch keine Ahnung und B, trinke ihn tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber ich finde tatsächlich, es lohnt sich, da in das ein oder andere Experiment mal sich hineinzuwagen, weil die Spannbreite an Whiskys, die ist wirklich mannigfaltig.
Ich muss ja immer wieder sagen, für mich schmeckt Whisky in erster Linie nach Holz.
Ja, aber doch nicht der billige. Also wenn du jetzt irgendwie so ein Jack Daniels aufmachst, entschuldigt bitte, ich will nicht Jack Daniels, naja, eigentlich will ich Jack Daniels beleidigen.
Schon. Ne, wir hassen Jack Daniels.
Wir hassen Jack Daniels. Übrigens, unser neuer Sponsor nächste Woche ist Jack Daniels.
Ja, wer weiß, vielleicht können wir auch irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine andere Whisky-Marke, was gibt's denn da noch? Glenn...
Fittish.
Lefroig.
Ich fänd's richtig geil, wenn wir mit Alkohol Werbung machen würden.
Ja, genau. Ich finde, das ist
Hallo, Discovery Step. Panel Community, betrinkt euch bitte jetzt.
Ich sehe jetzt schon diese Werbeeinsprüche, die wir da machen.
Ja.
Sebastian.
Ja.
Geht's dir auch heute Morgen so gut? Und das, obwohl wir gestern eine Flasche Whisky getrunken haben. Weißt du warum? Weil das mit Lefroig gar kein Problem ist. Dann kriegt man nämlich keine Kopfschmerzen.
Ich habe auch schon die ersten zwei heute Morgen getrunken und mir geht's hervorragend.
Das ist toll.
Toll. Übrigens. Und danach machen wir dann Kippenwerbung.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Und jetzt eine anständige Kippe. Liberté toujours.
Ja. Was machen wir hier eigentlich?
Ich habe keine Ahnung.
Ist auch egal.
Wir wollten über billigen Whisky
reden. Dieser Part dieses Podcasts soll euch wahnsinnig neugierig machen auf das, was kommen wird in den nächsten 4,5 Stunden Podcast-Besprechung.
Genau, exakt das ist der Plan. Habt ihr auch schon Lust, mit uns über das zu sprechen, was wir da gleich besprechen werden?
Ja? Ist eine offene Frage. Nee, was ist schlossen? Wie heißt das? Nee, rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage, ja.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur vierten Folge der dritten Staffel Star Trek Picard. Jean-Luc. Ich bin Beverly, macht das noch wie früher, ne? Jean-Luc.
Die Claudia Kern macht das so schön, sie sagt immer Picard.
Ist auch schön.
Picard. Ja.
Ja.
Gefällt mir. Ja.
No win scenario.
Und auf Deutsch?
Habe ich eben gesehen. Warte. Pattsituation.
Die Pattsituation.
Haha.
Vornamen. Die.
Ja, Vorname. Mein Vorname ist die. Auf dem Panel heute, apropos Vorname.
Andreas Dom.
Und die Sonntag.
Okay. ihr seht, wir sind im Dummschwätzer-Modus. Ich weiß überhaupt nicht warum.
Ich weiß auch nicht.
Normalerweise nehmen wir morgens neuerdings auf und jetzt plötzlich nehmen wir wieder abends auf.
Ja,
das ist das Discovery Panel, was ihr vom Frühjahr kennt.
Ja, das was niemand will, das will niemand zurückhaben eigentlich, ehrlich gesagt.
Wobei man an dieser Stelle sagen muss, übrigens ganz viele von euch kennen das Discovery Panel eventuell nicht von früher, denn wir haben unfassbare Klickzahlen gerade. Also Leute, offensichtlich interessiert euch diese Staffel. Das ist ja schon mal schön.
So. Und dieser Podcast, was noch schöner ist.
Ja, das ist wunderbar, genau.
Diese Staffel wird vergehen, dieser Podcast ewig stehen.
Das ist sehr schön, dass du hier einen Reim draus gemacht hast.
Ja.
Ich hätte jetzt bleiben gesagt, aber dein Reim war natürlich noch besser.
Ja.
An dieser Stelle dann auch nochmal sehr, sehr vielen Dank für die ganzen UnterstützerInnen dieses Podcasts. Ihr könnt das auf verschiedensten Wegen tun. Die Quellen findet ihr irgendwo auf unserer Homepage. Wie geht das?
Unterstützen
steht oben.
Wenn wir was können, dann ist es Marketing, Freunde. So. Ja. Oder Monetarisierung. Ja.
Discoverypanel.de und dann unterstützen. Ah nee, es gibt diese Seite nicht. Also man könnte zum Beispiel discoverypanel.de spread-the-word gehen.
Gott, einfacher geht's gar nicht. Verlinken wir euch übrigens auch in den Shownotes, ne, Andi?
Immer. Es ist immer verlinkt. Es ist, deswegen kann ich sagen, ja.
Ja, das ist richtig, genau.
Das werden wir tun.
Ja. Genau. Und durch eure Zuwendungen macht ihr es möglich, dass wir diesen Podcast hier mit Freude machen. Ansonsten
würden wir es mit Hass machen.
Ansonsten wir würden nicht aufhören, aber wir würden es mit Hass machen.
Genau, richtig. So. ich weiß jetzt nicht, wie die Überleitung zum Feedback gelingen kann. Aber
apropos Hass. Sagen,
zum Feedback übergehen. Es gab so ein bisschen Feedback auch zu unserer Überlegung zum Absetzen von Discovery. Erstmal finde ich es sehr, sehr schön, dass ihr so ein bisschen den Geist der Discovery Panel Community beschworen habt und gesagt habt, ja, bei uns kann auch keiner verstehen, dass sich Leute so extrem darüber freuen, irgendwie, dass Discovery Panel abgesetzt wird.
Nicht Discovery Panel. Das Discovery Panel wird, Stand jetzt wird das Discovery Panel nicht abgesetzt.
So, okay, dann hatte ich eine falsche Information. Star Trek Discovery wird abgesetzt, genau. Und die Leute waren sehr, sehr gnädig damit. Es gibt übrigens da ein paar neue Informationen, kann ich an dieser Stelle sagen. Denn offensichtlich werden sie nicht nur Nachdrehs machen, sondern sie werden tatsächlich noch ein paar Folgen drehen.
Ach krass, okay. Das heißt, die wird länger möglicherweise als 10.
Genau, sie wird, genau, das ist jetzt, das sind die letzten Rumors, die zum Beispiel Trekmovie hatte, dass ein paar Folgen nachgedreht werden, sodass sie zwar die Staffel beenden, aber dann auch noch die Serie beenden.
Ach cool, okay.
Das finde ich auch ganz schön.
Ja, fair enough. Finde ich auch gut. Ja, also so traurig es ist, aber wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, auch über diese Gesamtgemengelage, und ich habe es jetzt auch gerade aus dem Star Wars Kosmos nochmal mitbekommen, dass da auch gestrichen wird. Ne? Also die machen ja auch super, super viel, ne? Und da wird offensichtlich jetzt auch mit dem Rotstift durch die Planung gegangen, und es wird das eine oder andere eingekürzt. Andor zum Beispiel, habe ich gerade zu Ende geguckt, die erste Staffel, wahnsinnig gute Serie, wie ich finde. War auf 3 Staffeln angelegt, wird jetzt nur noch 2 werden, so wie es ausschaut, was ich sehr schade finde, aber naja, mein Gott.
Bei Marvel wird auch zusammengestrichen, und ich halte das ja auch für die einzige Idee überhaupt, dieses Marvel Cinematic Universe noch zu retten, weil sie haben sich ja wirklich übernommen mit 16 Produktionen im Jahr oder sowas. Das war völliger Quatsch, konnte auch keiner mehr gucken, und vor allen Dingen die Qualität hat wirklich gelitten. Also dementsprechend auch da finde ich es sehr, sehr gut, dass da zusammengestrichen wird. Ja, es gibt an der Stelle wirklich auch positive Aspekte davon. Ein negativer Aspekt ist aber halt, dass Discovery gestrichen wird. Mhm. Dazu hat aber Kev in unseren Kommentaren auf der Homepage so eine kleine Erklärung gefunden. Er meinte, ja, von den Produktionskosten wird Discovery halt neben Picard auf jeden Fall schon die teuerste Serie für Paramount Plus sein. Die Kosten steigen dazu ja bekanntlich von Staffel zu Staffel weiter. Und da sowohl Stewart als auch der Rest vom TNG-Cast schon letztes Jahr signalisiert hatten, dass man Bock hätte, weiterzumachen, könnte ich mir vorstellen, nachdem die mediale Resonanz zur dritten Staffel PK extrem positiv ist, hier in Form einer Star Trek Legacy-Serie weiterzumachen oder Legacy und dafür dann Discovery zu beenden, denn die alten Recken sind nun mal Zuschauermagneten.
Ah, Legacy, das heißt also mit den alten Recken. Ja, ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob sie hier den Jack aufbauen als möglichen neuen Serienheld, aber ich bin mir
Das glaube ich. Nicht mehr, dass sie versuchen, irgendwelche Auskopplungen von Picard zu machen. Das hatten wir ja nach der ersten Staffel schon gedacht irgendwie nach der zweiten dann auch wieder. also ich kann mir gut vorstellen, dass Seven auch in eine Star Trek Janeway-Serie zum Beispiel oder eine Star Trek Legacy-Serie irgendwie übernommen werden würde. Habe ich Janeway gesagt? Ich meinte Seven.
Ja, du hast Janeway gesagt, aber ich habe gedacht, dass du es nicht gemeint hast.
Genau. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Jack Crusher jetzt irgendwie eine Figur ist, die wir noch weiter sehen werden irgendwie. Ich glaube, dass die aus irgendeinem Grund hier in dieser Serie auserzählt werden wird. Allein schon wegen den letzten Szenen, die man aus dieser Folge sieht. Aber da sind wir ja noch lange nicht.
Meine Herren, das dauert noch
ewig. Aber ich fand den Punkt von Kev wichtig. Mhm. Discovery wurde halt auch immer teurer. Natürlich, das ist bei jeder Serie so, dass die immer teurer werden zum Ende. Deswegen werden die dann auch irgendwann nicht mehr final weitergemacht. Mhm. Als zu Serien wie Friends oder sowas, wo dann völlig egal war, was die SchauspielerInnen verlangt haben.
Naja. Ich weiß nicht, ob es so egal war, aber naja. Also,
ne, ja, aber es war halt so erfolgreich, dass es dann irgendwann egal wäre. Ja. Ich meine, da hat eine Comedy-Episode irgendwann, die in einem Raum spielt meistens, hat irgendwann 10 Millionen gekostet pro Episode.
Ja, weil jeder der HauptdarstellerInnen eine Million bekommen hat pro Folge.
Genau. Aber das konntest du damals eben bezahlen, dann, weil du wusstest, Friends ist sowieso ein Renner. Keine Ahnung, die können sich gemeinsam ein Sandwich schmieren und es würden 100 Millionen Leute gucken.
Ja.
Deswegen, das ist natürlich dann irgendwann bei diesen hochproduzierten Serien wie Discovery irgendwann anders. Mhm. Schade, es war auf 7 Staffeln angelegt, wurde auch nochmal durchgesickert. Ja, schade.
Ja,
schade.
Wir haben ja eigentlich schon alles gesagt, aber ich finde es halt irgendwie schade, insbesondere weil man das Gefühl hatte, dass sie sich so langsam jetzt schweigefrommen haben, vielleicht auch freigeschwommen, und dass sie jetzt irgendwie ja beim Erzählen angekommen sind und diese neue Welt erzählen könnten und die auch noch ein bisschen weiter erzählen können. Und was ich auch schade finde, ist halt, dass wir dann wahrscheinlich diese ganzen Schauspielenden, die mir doch ans Herz gewachsen sind, so schnell nicht mehr wiedersehen werden. Ne? Also zumindest nicht im Star Trek Universe.
Nee, genau. Also ich glaube, auch diese Zeit wird so schnell nicht mehr erzählt werden.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Ja, es ist ja, aber Discovery war halt immer umstritten. Und
ja.
Discovery ist auch jetzt immer noch umstritten. Und in den Kommentaren zur Absetzung bekommt man oft mit, ja, die ist auch in der dritten und vierten Staffel halt besonders doof geworden.
Ja.
Das sind Kommentare, die vor allen Dingen bei Facebook kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie auf die Leute schließen lässt, die das posten. Aber grundsätzlich also Discovery war immer umstritten, Discovery war auch sperrig, das ist ja auch das, was ich besonders an Discovery geschätzt habe. Da geht's mit Staffel 3 von Picard eben in eine ganz andere Richtung, was die Rezeption angeht. So, das haben wir vor allen Dingen bei Twitter bemerkt, deswegen, um vielleicht mal ein Stück weit von unserem Blog wegzugehen, da gab's nämlich durchaus sehr, sehr viel positive Kommentare auf diese dritte Folge. Es gab auch so ein paar kritische Kommentare,
ja,
die irgendwie zum Beispiel Riker und Picard nicht so charakterkonform gesehen haben in der letzten Folge.
Ja. Ja,
zum Beispiel der Frank, der Ad-Thriller-Autor, hat zum Beispiel geschrieben, ja, er ist da überhaupt nicht glücklich mit der Entwicklung, die Picard hier aufzeigt, lässt sich aber auch gerne umstimmen.
Mhm.
Fühlt sich dann ist ja falsch gut an. Genau.
Ja. Ja. Deine Stimme ist nach oben. Bevor ich was sage, warte ich mal ab, was da noch passiert bei dir auf deiner Seite da.
Ja, ich würde noch ein bisschen weitergehen, aber du kannst auch gerne mal was zu Frank sagen.
Ja. Nein, ich finde den Punkt irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich einigen so gegangen ist, und da haben wir ja auch schon gemutmaßt drüber in unserer letzten Folge, dass es natürlich mutig ist, erstens mit unseren beiden Helden das zu machen, was sie da gemacht haben, nämlich Streit. Also das ist ja auch schon sehr was Ungewöhnliches, ne, dass man hier diesen Streit inszeniert, und zweitens, dass man Picard hier so ein bisschen als engstirnig darstellt, ne, oder als, ich meine, das wird ja in dieser Folge wieder ein bisschen relativiert, und da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie diese Auflösung dann hinterher passiert, dieses Streites. Aber tatsächlich, klar, sieht man hier Picard so ein bisschen grummelig, engstirnig, weiß ich nicht. Mir fehlt das richtige Wort. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist das schon ein Stück weit charakterkonform, weil wir ihn halt auch immer wieder aufbrausend und auch hin und wieder auch dogmatisch oder sehr von das von sehr von dem überzeugt, was er tut, gesehen haben, auch in der alten Serie und so. Also ich finde das gar nicht so weit weg, ob man Riker so sehen will, weiß ich nicht, aber ich finde auch, das ist auch da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen, aber auch das ist, finde ich, irgendeine konsequente Charakterentwicklung, die wir hier sehen, die vielleicht nicht jedem gefällt, weil
ja,
er jetzt gerade nicht mehr immer Sunny Boy ist, so, ne?
Ja, ach, keine Ahnung. Dieser Konflikt in der letzten Folge war halt schwierig, weil beide ja irgendwie, also im Prinzip gab es da keine Auflösung. Ne? Also es gab keine gute Lösung. Und beide hatten irgendwie nur eine schlechte im Sinn.
Genau.
Und haben sich darüber gestritten.
Ja, so, ja. Das ist halt so ein bisschen überflüssig. Aber wie gesagt, auch das kann man ja gleich noch irgendwie aufarbeiten.
Ja. Genau, da sagt Alex bei Twitter, hat auch noch so einen Kritikpunkt, er fand diese Fake-Dramatik um Jack Crusher ein bisschen doof, also auch nicht so gut inszeniert, so ein bisschen Fake-Death, weil als ob der irgendwelche seltsamen Visionen hat und dann schnell den Löffel abgibt und so, dass man nie mehr drüber spricht, das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Da hat Alex sicherlich einen Punkt, können wir auch vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Alex hat aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Twitter-Handle, nämlich worstbird.com.
ja, schön.
Was ein schöner Podcast-UFO-Gag ist, also vielen Dank dafür. Aber es gab ganz, ganz viele Leute, die denen die Folge gut gefallen hat, zum Beispiel Frau Rumpelwicht oder Peter Mochmann oder Bebecker Fotografie, auch so ein schon ewig währender Hörer. Ich wollte gerade sagen alter Hörer, aber das ist natürlich Quatsch.
Ein ewig alter Hörer. Ja.
Oder Ruff, der sagt, bisher hat mich Staffel 3 total begeistert. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die diese Staffel sehr, sehr feiern.
So. Bis hierhin.
Bis hierhin.
Ja.
Müssen wir weiter gucken. Ja. Wir gehen nochmal ins Feedback auf dem Blog.
Ja.
Der Simon hat so eine kleine Korrektur zu dem, was ich gesagt habe. Er sagt nämlich ja, diese ganzen bösen Computer, die sind im Daystrom Institute in Okinawa.
Ja.
Worf spricht aber immer von der Daystrom Station. Und die wurde auch schon in TNG und DS9 erwähnt. Sie ist der Hauptsitz des Daystrom Instituts. Und er geht davon aus, dass es eben, dass es eine Raumstation ist und eben nicht das in Okinawa.
Ja.
Sagt aber auch, ja, vielleicht machen sie es auch trotzdem in Okinawa, weil das würde Geld sparen, weil die Außenaufnahmen haben sie ja noch von Staffel 1.
Ja, ist was dran, ja. Wir werden es nicht erfahren, zumindest nicht in dieser Folge.
Nee, genau, aber ich würde auch fast, also auch wenn, er hat schon recht, sie sprechen von Daystrom Station.
Ja, tun sie.
Auf der anderen Seite haben wir das Daystrom Institut in Okinawa jetzt in beiden Staffeln, wenn ich mich richtig erinnere, gesehen.
Ja.
Und in Lower Decks wurde es auch mehrfach gezeigt.
Ja.
Und zwar immer mit derselben Außenansicht, also bei Lower Decks natürlich nachgezeichnet, aber irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es dann doch wieder benutzen. Mal sehen.
Aber sagen Sie, erinnerst du dich ja noch, sagen Sie bei Lower Decks oder in den ersten Folgen, in der ersten Staffel PK, sagen Sie da Institute oder sagen Sie Station?
Ich glaube, Sie sagen Institute.
Ja, es bleibt interessant.
We will see.
Ja.
Julia hat noch eine sehr, sehr schöne Theorie. Er verabschiedet sich nämlich von seiner Conspiracy-Viecher-Theorie und denkt jetzt bei diesen bioelektrischen Signaturen an Spezies 8472. Wir wissen zwar mittlerweile, dass das nicht Spezies 8472 ist, aber ich würde gerne seine Theorie trotzdem mal wiedergeben, weil sie uns vielleicht irgendwann nochmal wieder begegnen kann. Genau, Julian sagt nämlich, ja, Metellus soll im Vorfeld gesagt haben, er will DS9 und Voyager weiterführen. Wir wissen jetzt, dass das Dominion sich abgespaltet hat und ein Teil davon möchte Rache an der Föderation üben. Das Letzte, was wir über Spezies 8472 wissen, ist, dass sie mit ihren Vorgesetzten über einen Frieden mit der Föderation verhandeln. Vielleicht haben sie stattdessen eine Allianz mit den Gründern geschlossen. Seven ist ja an Bord der Titan, sie könnte Spezies 8472 identifizieren. In All Good Things-Manier hatte ich diese Vorstellung. Statt drei Raumschiffe aus drei Zeitebenen hätten wir hier drei Bösewichte aus drei verschiedenen Serien. Erstens die Conspiracy-Viecher, zweitens die Gründer und drittens Spezies 8472. Alle drei haben gemeinsam, dass sie die Sternflotte haben infiltrieren wollen. Ich muss gestehen, dass ich die Conspiracy-Viecher auch immer unwahrscheinlicher finde, aber das hätte was werden können. Spezies 8472 hingegen würde zu dem passen, was Out und In-Universe gesagt wurde. Die Vision vom Jack im Maschinenraum ähnelt der Krankheit von Harry Kim in Scorpion Teil 3, dritte Staffel Voyager. Was denkt ihr?
Ich fand es auch total spannend, als ich das gelesen habe. Auch wenn ich schon damals nicht so damals vor vielen Tagen nicht so wahrscheinlich für nicht so wahrscheinlich gehalten habe. Aber ich finde es spannend, sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn DS9 und Voyager gemeinsam zusammenführen könnte. Und dann wäre die Spezies 8472 natürlich irgendwie tatsächlich ein spannendes Tool, so, ne, und auch noch ein Plot, den man vielleicht noch nicht komplett auserzählt hat, so, ne.
Okay. Ich bin immer noch gespannt und ich möchte jetzt gerade nicht mehr so viele Theorien aus Gründen irgendwie loslassen. Aber dazu sage ich vielleicht auch später gleich nochmal was.
Okay.
Wenn wir in der Folge sind.
Also wenn wir uns jetzt so die Folgen anschauen, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass gar nicht so wahnsinnig viel Spekulationsmaterial irgendwie jetzt übrig bleibt. Oder ich habe das Gefühl, dass sie uns auch gerade gar nicht mehr so wahnsinnig viel geben und das haben wir ja in den letzten Folgen auch schon irgendwie so angedeutet, ne? An Spekulationen, sondern dass sie einfach hier die Story erzählen wollen.
Ja, sie wollen nicht, dass man spekuliert, genau. Ja. Aber dazu möchte ich gleich noch was sagen.
Ja, bitte.
Simon hatte erstmal so angefangen und noch die Frage gestellt, wer Vedic ist. Und diese Frage ist ja noch nicht hundertprozentig beantwortet. Das heißt, wir können sie vielleicht auch noch mal thematisieren.
Ja.
Simon sagt aber, im Unwissen über die Folge, die wir jetzt heute besprechen werden, eine Formwandlerin kann sie nicht sein, da sie Zigarren raucht. Für jemanden ohne Geschmackssinn wäre das unnötig.
Oh, unnötig. unnötig. Ich habe übrigens gedacht, dass sie irgendwie Gras raucht.
du meinst, es gab schon einen Cannabis-Verweis vor dieser Folge.
Ja, genau.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde den Punkt, dass sie als Formwandlerin, dass das schon ein bisschen sinnlos ist, Zigarre zu rauchen, finde ich, hat schon einen Punkt irgendwie.
Ja, absolut.
Aber vielleicht hat sie alte Filme geguckt und hat gesehen, so wird man cool.
Das
sieht super aus.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Oder ja, Image. Ist schon Image, ne? Ja. Ich weiß aus Kinderpiratenbüchern, dass es früher Piraten gegeben hat, die sich unter den Hut so Lunden angezündet haben, damit es aus ihrem Kopf qualmte, quasi um Angst zu schüren. Das könnte in dieser Tradition laufen.
Dafür sagt sie mir aber auch ein bisschen zu wenig Har Har.
Das kann ja noch kommen. Und ich hatte fast gedacht, dass sie jetzt vielleicht möglicherweise auch so eine Hakenhand bekommt, aber offensichtlich nicht.
Mit dem Wissen beziehungsweise mit der Theorie, dass Vedic Gründerin ist, sagt Besserwisserin dazu, dann tappen sie so ein bisschen, also die Star Trek-Leute, in die Borg-Falle. Auch da haben sie eine Spezies, die als Kollektiv funktioniert, verwässert durch die Queen. Dazu sagt Dominik, warum? Die Gründer sind doch alle Individuum, sind nur, wenn sie links sind, einzige Wesen. Dass nicht alle von ihnen Frieden wollen, ein bisschen schwierig zu verstehen. Nicht alle waren mit dem Frieden einverstanden. Ich versuche das gerade mal zu übersetzen.
Ja.
Selbst die weibliche Gründerin hat hat sich ja nicht freiwillig ergeben, so rum.
Ja.
Und Julia versucht das mal ein bisschen zusammenfassen zu fassen. Das ist halt schwer zu begreifen. Die sagen schon, wenn du ein Glas Wasser in den Ozean gießt, kannst du nachher nicht das gleiche Wasser wieder rausnehmen. Das würde heißen, dass wenn ein Gründer in die große Verbindung geht, für immer verloren ist. Andererseits war Odo mehrmals in der großen Verbindung und kam immer wieder als Odo raus. Von daher ist es schon inkonsequent. Vielleicht wird uns hier erzählt, dass Odo die große Verbindung mit seinem Individualismus angesteckt hat.
Hm.
Das könnte natürlich sein, ne?
Ja, auf jeden Fall, aber keine Ahnung, wie dieses System Formwandler funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, also wie das so zusammenhält, aber offensichtlich können sie sich ja zusammenhalten, also die wissen ja, was ihnen gehört, so, ne, also wie viel Glibber quasi zu ihnen gehört, vielleicht können sie auch, also gibt es halt einfach den eigenen Glibber und den eigenen Glibber.
Man sagt jetzt nicht mehr Glibber, Terminus Technicus ist Schmiere.
Schmiere, ja. Es gibt ja viele Termini Techniki in dieser Folge. Also Schmiere. Diese Schmiere können sie offensichtlich vielleicht auch dann doch eindeutig zuordnen. Vielleicht ist sie auch genetisch kodiert oder sowas. Also ich halte es für möglich. Und also ich meine auch die weibliche Gründerin, die hat es ja offensichtlich aus dieser Verbindung rausgeschafft immer wieder. So, ne? Also ich glaube, auch ohne dass Odo seine Individualität da verteilt hat, konnten die Gründerinnen und Gründer schon von Anfang an sich wieder aus dem Ozean herausbewegen.
Es scheint so, ne? Aber ich meine, es ist natürlich trotzdem immer, genau wie bei den Borgs, so eine Frage zwischen Individualität und Kollektiv irgendwie, die für uns ein bisschen schwierig zu fassen ist, auch begrifflich.
Ja, wobei die Borg halt tatsächlich so funktionieren. Ne? Die sind ja darauf ausgelegt, dass sie quasi als Kollektiv agieren.
Aber dann ist die Queen und Locutus und sowas sind dann schon Konzepte, die irgendwie
Bullshit. Seltsam sind. Absoluter Bullshit, absolut. Das ist ein absolutes Problem, was halt eigentlich auch die Borg so ein bisschen von der Idee her kaputt macht. Aber so habe ich die Borg immer verstanden, dass sie kollektivistisch handeln und die Individuen, was wir ja auch immer wieder gezeigt haben, von denen eigentlich keine Gefahr ausgeht, solange sie nicht kollektivistisch entscheiden, sich dich vorzunehmen als was auch immer, Feindbild oder so. Bei der Verbindung ist es ja irgendwie ein bisschen was anderes. Also die Verbindung ist halt irgendwie so nice to have und das ist vielleicht auch so der angestrebte Ort, wo man sein möchte als Formwandler, aber man kann sie halt verlassen und wieder dazu. Also es sind ja schon Individuen.
A place to rest für die Individuen.
So, oder ein place to live und love.
Wir gehen mal in eine ganz andere Theorie noch.
Ja.
Captain 080 spricht nämlich über die vom Daystrom-Institut entwendeten Gegenstände, die wir ja in dieser Folge überhaupt nicht verfolgen, diesen Handlungsstrang,
ja.
Ne, weil wir in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder Worf und Ruffy auf Daystrom-Mission sehen. Captain 080 hat eine Theorie. Er sagt, ja, die Gegenstände sind wahrscheinlich erstens Lore, der in Decent Part 2 von Data demontiert wurde.
Ja.
Und zweitens die Festplatte, auf die Moriarty in Chip in a Bottle geladen wurde, um ihm ein freies Leben vorzugaukeln. Dass beide in dem Institut gelandet sind, ist innerhalb des Star Trek-Universums die logische Schlussfolgerung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Moriarty von unseren Helden freigelassen wird, um Lore entgegenzutreten. Immerhin wurde dieser von Geordi aus Versehen als ebenbürtiger Gegenspieler von Data geschaffen. Somit sollte dieser es auch mit Lore aufnehmen können. Ja, und das passt ja so ein bisschen zu meiner Theorie auch, ne? Also ich glaube auch, dass tatsächlich Moriarty im Endeffekt gegen Lore helfen könnte. Oder Lore gegen Moriarty. Auf jeden Fall treten die gegeneinander an wahrscheinlich irgendwann.
Finde ich ganz interessant, weil dann hätte es zumindest irgendeine Erklärung, wie das irgendwie da zustande kommt, weil ich mich die ganze Zeit frage, wie Moriarty ins Spiel kommt. Und da in dieser Folge jetzt schon ein Großteil der Handlung auf dem Holodeck spielt, hatte ich da mal kurz gedacht, ob es dann jetzt soweit wäre oder dieses Holodeck sich da jetzt irgendwie etabliert und man das wieder drauf zurückkommt. Aber da jetzt irgendwie fürs Erste ja alle Probleme gelöst sind, ergibt das zumindest gerade irgendwie nicht mehr so richtig Sinn. Und da ist es wahrscheinlicher, dass sowas passiert, wie dass Moriarty vielleicht bewusst eingesetzt wird. Ich hatte jetzt irgendwie kurz gedacht, also es gibt ja so ein paar Fragezeichen an dieser Folge. Ich hatte vielleicht irgendwie durch irgendein Overload oder was auch immer, diese ganzen Energie-Bla-Sachen, dass da vielleicht dann doch irgendwie was freigesetzt wird oder so. Ja, aber ist ja nicht der Fall.
Michelle hat dazu noch eine Theorie, ja. Sagt, Datas Verwandter, also er meint damit Lore, arbeitet für Vedic und von ihm hat sie die ganzen Infos über Picard und Co. sowie die möglichen Schwächen der Sternflottenschiffe. Dieser hätte auch einen Grund, Picard gegenüber feindselig zu sein und Rache üben zu wollen. Die besagte Holodeck-Figur, also Moriarty, wird von Picard, also Michelle versucht hier nicht zu spoilern, aber wir haben es beide schon ausgesprochen. Moriarty wird von Picard selbst aus der Versenkung geholt, um sich mit ihm zu verbünden und Datas Verwandten besiegen zu können, denn dieser wurde ursprünglich in der TNG-Episode Sherlock Data Holmes ja ursprünglich geschaffen, um einen Gegner wie Data zu schlagen. Mhm. Also schlägt sich ja so ein bisschen auf die Seite. We will see. Ich finde das immer noch eine sehr, sehr schöne Theorie, dass im Endeffekt Lore und Moriarty gegeneinander antreten müssen.
Ich bin gespannt.
In einer Episode.
Ja. Showdown.
Dann ein letzter Punkt fürs Feedback. Es gab so ein bisschen Probleme, die Paramount Plus in den USA vor allen Dingen hatte. Und zwar sagt Gifty da, die große Überraschung der dritten Folge wurde mir ganz blöd gespoilert. Ich sehe mir das eigentlich immer mit englischen Untertiteln an, um dann alles aus den Dialogen mitzubekommen. Und am Freitag, inzwischen ist geändert, stand da in der Szene vom Vorspann noch bei einem von Vedics Crewmitgliedern Changeling.
Okay.
Er gab natürlich sofort Sinn, warum die Crushers vorher von so vielen unterschiedlichen Leuten verfolgt wurden, aber klar. Ich hätte es schon lieber erst im Laufe der Folge erfahren. So.
True.
Und es ist nicht der erste Fehler. Am Donnerstag war es mit dieser Folge hier sogar so heftig, die haben einen Lichtrendering-Fehler gemacht und haben die Folge in den USA sehr, sehr viel dunkler hochgeladen, als sie sein sollte.
Ups.
Und dann haben sie da einen Re-Upload starten müssen.
Krass.
In Deutschland wurde sofort die hellere Episode hochgeladen, aber man kann auf Twitter so ein bisschen Vergleiche sehen. Das ist teilweise echt schwierig. Die Sachen sind kaum zu erkennen teilweise.
Krass, okay.
Was mich total wundert, weil diese Serie ist doch schon ewig abgedreht.
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Also keine Ahnung, was man da machen muss, um die hochzuladen und ob da irgendein Praktikant dann ein Häkchen falsch gesetzt hat oder so. Aber
der arme Praktikant.
Ja, das tut mir leid. Naja, keine Ahnung, klar, Fehler können mal passieren, aber es ist schon wunderlich, ne? Also gerade wo die so viel Liebe auf Detail, wo so viel Wert gelegt wird, also jetzt, wenn ich in Richtung Untertitel schaue hier, ne, dass sowas dann durchgeht, finde ich bemerkenswert. Naja, dass mal irgendein Fehler passiert beim Hochladen, I don't know.
Ja, keine Ahnung. Also es finde ich schon verwunderlich, dass bei so einer hochklassigen Serie dann solche relativ dilettantischen Fehler tatsächlich passieren.
Ja, vielleicht haben die auch Personalprobleme jetzt oder haben ganz viele Leute rausgeworfen. Jetzt müssen da mehrere Leute andere Jobs machen, die sie vorher nicht gemacht haben oder so.
Maybe, aber man hätte sich so lange darauf vorbereiten können. Diese Serie ist doch ewig schon abgedreht.
Das stimmt, verstehe
ich nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, aber wenn du möchtest, gehen wir in das Team hinter der Folge.
Unbedingt. Ich freue mich sehr.
Das ist unglaublich schnell erzählt diesmal.
Ja.
Die Autoren dieser Folge sind Terry Metellas, unser Showrunner, und Sean Tretter, der schon Folge 2 mitgeschrieben hat. Also zu Terry Metellas muss ich, glaube ich, nicht mehr so richtig viel sagen. Und Sean Tretter ist seit dieser Staffel Produzent aus dem 12 Monkeys Team. Und das war der Typ, der vor 12 Monkeys im Prinzip nur so ein paar Kurzfilme und Horror-Trash gemacht hat.
Ich erinnere mich, ja.
Genau.
Ja.
Und Regisseur ist
Jonathan Frakes.
Danke. Genau. Das letzte Mal zumindest für Picard. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich würde der in Strange New Worlds wieder Folgen übernehmen. Hoffe ich zumindest.
Also ja,
wir wollen auch Jonathan Frakes immer wieder als Regisseur zumindest sehen.
Absolut.
Ja. Dann starten wir in die Episode.
Ich bin dabei.
Und wir starten mit einem Rückblick. 5 Jahre zuvor. Picard macht Mittagstisch quasi in 10 vorne.
Ja. Ne?
Ich frage mich gerade, wo der gerade arbeitet. Wahrscheinlich dann irgendwie im Sternflottenhauptquartier, ne?
Kann ich mir vorstellen, ja. Oder ist es halt die Zeit, wo er, also er wirkt ja, also ihm scheint ja so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch, ne? Also es passt jetzt nicht so richtig in die Zeit, wo er so dystopisch scheiße gelaunt auf seinem Weinberg sitzt, ne? Wenn ich jetzt irgendwie 4 Jahre zurückrechne. Eigentlich müsste er da schlechte Laune haben. Auch was ist der
Sternflotte angeht. Er ist aber schon zurückgetreten, meine ich. Also er ist zumindest ein Jahr vorher eigentlich schon zurückgetreten.
Ja, eben. Und eigentlich müsste er eigentlich schlechte Laune haben und nicht so richtig gut auf die Sternflotte zu sprechen sein. So würde er uns zumindest dann in der ersten Folge der ersten Staffel gezeigt.
Das stimmt. Das ist natürlich, aber vielleicht hat er einfach einen guten Tag gerade. Er muss ja nicht die ganze Zeit schlecht gelaunt sein. Er muss ja nicht das ganze Jahr über schlecht gelaunt sein.
Nee, es ist fair enough. Genau. Man kann ja auch in alten Geschichten wühlen und irgendwie die Star Trek Family hochleben lassen. Das ist schon okay.
Er ist allein im Restaurant.
Die Star Trek Family. Captain Picard auch Star Trek Fan ist.
Ja, glaube ich schon. Warum nicht?
Warum nicht?
Gehst du allein gerne ins Restaurant? Gerne?
So, allein? Ich mache selten, aber ich komme damit klar. Ich bin jetzt nicht so berühmt wie Captain Picard, deswegen kann ich meistens aufessen und werde wenig nicht beachtet. Ja. Nicht ganz, ich bin kurz danach, ja. Ja, aber ja, mache ich schon ab und zu. Aber ich mag auch Begleitung. Also ich finde, das sind so die wenigen Momente, wo es auch ganz schön ist, mal mit Menschen sprechen zu können, so zwischendurch, wenn man den ganzen Tag arbeitet, irgendwie mal mit jemandem essen gehen. Das ist doch irgendwie ganz nett, wenn es sich ergibt.
Ich hatte das irgendwie im Studium, also außer jetzt irgendwann, wenn du, keine Ahnung, von einer Party kamst und noch irgendwo in so einen Imbiss reingelaufen bist, habe ich das im Studium irgendwie immer, also habe ich das nie gemacht, selbst in der Mensa nicht. Ich bin da nie allein hingegangen irgendwie, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie komisch. Aber heutzutage, also mache ich das echt ganz gerne.
Ich bin auch früher tatsächlich schon, also ich hatte so eine Crew von Leuten, mit denen ich in die Mensa gegangen bin und irgendwer hatte irgendwie immer Zeit, ne? Auch wenn das alles Menschen waren, die was anderes studiert haben. Ging es dann doch irgendwie immer, meistens so, aber dann, wenn halt vielleicht dann gerade irgendwie ich eine späte Vorlesung hatte oder was auch immer, also wenn es irgendwie zeitlich nicht gepasst hat, bin ich auch allein in die Mensa gegangen. Doch?
Nee, hab ich echt.
Ich bin sogar alleine gemacht. Danach, also wir hatten eine Tradition, dass wir irgendwie mit ein paar Leuten dann immer in das Café nebenan noch gegangen sind. Und ich bin dann sogar alleine ins Café gegangen. Das fand ich auch.
Das habe ich auch gemacht. Ja. Also alleine ins Café gegangen schon, aber ja. Nicht nie allein essen.
Ja, interessant. Ja.
Im Hintergrund läuft jetzt wieder der obligatorische Song. Ja. In 10 vorne. Dieses Mal ist es Can't Break Away From That Girl von Slam Allen. Klingt schon wieder nach 20er oder so. Ist aber auch wieder zeitgenössisch. Slam Allen ist nämlich Bluesmusiker in New York City. Das Album ist von 2016, heißt Feel These Blues. Und der Song handelt von einem Mann, der sich in seine Frau, in eine Frau verliebt hat.
Ja.
Und nicht von ihr loskommen kann, obwohl er weiß, dass sie ihm nicht gut tut.
Toxisch.
Toxisch, genau.
Nicht gut.
Naja.
Hat das was mit Star Trek mit Starfleet zu tun und Picards Verhältnis dazu?
Vielleicht.
Ist das, ja, sollen wir hier drüber nachdenken?
Vielleicht denkt er immer wieder an Beverly Crusher, wenn er da so allein beim Essen sitzt.
Deswegen hat er so gute Laune, obwohl, weiß ich nicht. Ist es eigentlich konsequent, dass Guinan hier nicht auftaucht, weil sie eigentlich keine so richtige Funktion hat, oder ist es schade?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, in der letzten Staffel ist er ja in 10 vorne reingelaufen und hatte sofort Guinan irgendwie vor sich sitzen.
Ja, mittlerweile hat man so das Gefühl, man muss wirklich Glück haben, damit Guinan auch wirklich da ist. Aber vielleicht kommt er erst abends.
Das kann natürlich sein, ne? dass er sonst immer am Tag da ist und eigentlich als Jean-Luc Picard dann eben abends immer auf dem Chateau saß und deswegen abends nie hingegangen ist und das eine Mal, als er dann abends hingegangen ist, natürlich auch sofort Guinan gefunden hat.
Na klar.
Weil er hat sie auch dann überrascht, als sie gerade schon am Spülen war, glaube ich.
Ja, ne? Das war sehr spät, ja.
Ja. Naja, er bleibt auf jeden Fall nicht lang allein. So ein paar Kadetten haben ihn erkannt und wollen natürlich sofort Dinge von ihm wissen. Wie war das damals mit den Herochen? Wir kennen die Begegnung mit den Herochen nicht.
Mhm.
Die kennen wir aber aus Star Trek Voyager. Ne? Also das ist diese Gesellschaft, deren Kultur komplett auf die Jagd ausgerichtet ist. Wird von so einem Alphas organisiert. Und wir haben das in Voyager gesehen, die bemalen ihre Gesichter ja. und ihre Helme und studieren ihre Beute, um die Fähigkeit besser zu verstehen und nehmen dann so bestimmte Waffen, finden das Töten auch total wichtig und sowas, ne?
Ja.
So, eigentlich sind die Herojin im Delta-Quadranten unterwegs, Voyager halt, ne? Mhm. Aber das sind Nomaden, das wird uns gezeigt in Voyager, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie vielleicht auch mal sich irgendwie in Föderationsraum verirrt haben mhm. und dann auf Picard getroffen sind. Nur die Frage ist, wann das gewesen sein muss. Also es muss eigentlich zwischen 2378, nämlich die Rückkehr der Voyager, und 2385, Picard tritt von der Sternenflotte zurück gewesen sein.
Kann ja sein, sind ja ein paar Jahre.
Wahrscheinlich dann sogar relativ zeitnah nach der Rückkehr der Voyager, weil Picard ja irgendwann auch mit der Evakuierung beschäftigt war. Also ja, wahrscheinlich so stimmt. ab 2381 grenzt das Ganze noch mehr ein. Mhm. Und weil in der Story jetzt auch Worf nachher vorkommt, müssen wir uns dann überlegen, wann das wirklich gewesen sein kann. Weil am ehesten vielleicht schon ein Jahr nach Rückkehr der Voyager im Jahr 2379, also kurz vor oder kurz nach Nemesis, weil Worf ja eigentlich gar nicht mehr auf der Enterprise ist.
Ja eben, eigentlich sind die ja alle gar nicht mehr so richtig. Also wer ist denn schon noch auf der Enterprise?
Ja, auf der Enterprise E sind ja dann schon noch wieder ein paar. Und vielleicht ist Worf dann ganz kurz vor, vielleicht ist das Ganze ganz kurz vor Nemesis passiert.
Das kann natürlich
sein. Weil danach ist Worf First Officer geworden und er spricht hier aber von Lieutenant Commander Worf. Es kann natürlich auch ein Fehler sein, den Picard hier in der Serie macht.
Ja.
Aber ansonsten wäre es dann vielleicht ganz knapp vor Nemesis.
Hm.
Ja. Also Picard erzählt dann die Geschichte, ne, er wurde von den Herojin gejagt, aber Worf hat dann irgendwie eine Todesfalle für sie gemacht und anschließend haben die Herojin Kontakt mit der Föderation aufgenommen und Picard war dann Botschafter und hat irgendwie vermittelt.
Ja. Ja.
Genau, und dann versucht Picard weiterhin diese Kadetten abzuwimmeln, ne? Aber
sehr sympathisch, erzählt, ja. Das macht er schon sehr sympathisch, finde ich.
Ja.
Ja. Also ich finde, also
man merkt schon, er hat keinen Bock.
Ja, nee, klar, aber ich finde, dafür ist er sehr geduldig.
Und er hat dann sogar, also die Geschichte erzählt noch eine Moral. Ne? Also er sagt dann, ja, erinnert euch, man sollte nie ohne Hoffnung sein, solange ihr und eure Besatzung in Hingabe standhaft bleiben, egal wie trostlos oder aussichtslos eine Situation auch erscheinen mag.
Oho.
Also auch in einem No-Win-Szenario.
Möglicherweise.
In einer Patt-Situation.
Es ist übrigens nicht das Gleiche, ne?
Nee.
Also eine Pattsituation, die könnten beide gewinnen, im ja. Zweifel, aber ein No-Win-Szenario kann eigentlich niemand gewinnen, weil es ist ja ein No-Win-Szenario.
Die deutsche Übersetzung ist ja auch Quatsch, ne?
Ja, es gab keine Pattsituation.
Mit wem befindeten die sich denn in der Pattsituation?
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Mit dem gebärfreudigen Asteroidennebel.
Nein. So. Okay, 5 Jahre später, Gegenwart. Picard ist jetzt allein von der Brücke geworfen in seinem Quartier auf der Titan. Mhm. Also in irgendeinem Quartier, weil wir hatten ja vorher gesehen, dass er gar kein Quartier bekommen hatte.
Ja, richtig. Und wo auch immer er ist, da habe ich mich kurz auch gefragt. Wo auch immer er ist, ist aber auch egal.
Ja. Die Titan schwebt abgeschossen im freien Fall in Richtung Gravitationsbrunnen im Riten-System Nebel. Und dabei kollidiert sie fortwährend mit Asteroiden. Also eine richtig gute Situation.
Ja. So ein richtiger schöner Moment, um aus dem Fenster zu gucken.
Genau.
Ja.
Auf der Brücke ist das Fazit katastrophal, weil auch die Triebwerke sind ausgefallen, der Maschinenraum ist beschädigt, die Hauptenergie ist auf 9%, Waffenenergie auf 0, freier Fall halt. Also, was sollen sie machen? Riker befiehlt dann, alle nicht lebensnotwendigen Systeme abzuschalten ja. und die Besatzung in Gemeinschaftsräumen zu versammeln, um die Lebenserhaltungsenergie zu sparen. Und dann kommt auch noch so ein greller Blitz und so eine bioelektrische Welle, die das Schiff trifft.
Kennen wir ja schon aus der letzten Folge und wir wissen immer noch nicht, was es ist.
Genau. Also der Bajoraner Moora meldet dann Schäden an den Schilden und warnt, ja, wenn wir die Schilde jetzt nicht einfach ausschalten, zumindest zwischen den Einschlägen der Asteroiden, dann werden wir die Schilde auch ganz verlieren. So. Also befiehlt Riker, die Schilde erstmal zu deaktivieren.
Mit einer richtig guten Laune. Ne? Man merkt Riker so richtig an, dass er irgendwie richtig sauer ist. Ja.
Ich würde das gerne mal in irgendeinem Computerspiel spielen. Also, dass du halt da im freien Fall bist und ja. die Schilde dann immer deaktivieren und wieder aktivieren musst. Weil deaktivieren, wenn diese Wellen kommen, und aktivieren, wenn du so einen Asteroiden triffst. Irgendwie.
Stress?
Es ist auf jeden Fall Stress.
Ja. Also entspannt irgendwie rumsitzen und jetzt überlegen, welche Optionen man noch hat, ist jetzt auf jeden Fall nicht möglich. Mal abgesehen davon, dass sie eigentlich ja schon nach diesem kurzen Check ihnen eigentlich klar sein müsste. Und so ist die Stimmung ja auch, dass die Optionen sehr endlich sind, die sie haben.
Ja, und deswegen geht Riker jetzt auch zu Picard, ne? Also
was ich mich gefragt habe, also ja, ist es okay, dass er zu Picard geht, um da vielleicht noch kurz aufzuräumen und ihm zu sagen, was jetzt eigentlich Phase ist, aber ich hab mich gefragt, was ist das wohl für ein Zeichen für die Brückencrew, dass in der Situation der Captain die Brücke verlässt, so, ja, okay. Ja, und wie hat er das gesagt? Gut, ich hab blöd, kann man nichts machen, ich bin mal kurz weg, ich komm gleich wieder.
Naja gut, aber es ist Ausdruck von dem, was in Riker vorgeht, habe ich das Gefühl. Deswegen lass uns mal gerade diese Folge, lass uns mal kurz diese Szene zu Ende sprechen und dann lass mal über Rikers Zustand gerade reden.
Ja. Also
ich hatte eben schon mal gesagt, im Social Media der letzten Woche war ja so eine Kritik, dass Picard und Riker sich niemals so überwerfen würden, wie sie in der letzten Folge gemacht haben. Ne?
Ja.
Und wir waren mit diesem Aufbau des Konflikts ja eigentlich ganz zufrieden.
Ja.
Aber jetzt wird halt aufgelöst. Learning ist hier, man sollte miteinander reden.
Ja, verrückt.
Also Riker geht zu Picard und räumt dann ein, dass Picard vorhin recht gehabt hätte.
Mhm.
Und ich überlege mir, womit denn eigentlich?
Ja. Genau, und im ersten Moment habe ich nämlich gedacht, er meinte, dass er recht gehabt hätte, was seine Strategie angeht. Ne?
Ja.
Und da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob er das wirklich meint. Also welche Strategie da jetzt besser gewesen wäre. Ich meine, wir wissen ja jetzt irgendwie, dass vermutlich beide Strategien ziemlich für die Tonne waren. Und auch wenn sie den Würger früher überrascht hätten, es wahrscheinlich ähnlich scheiße ausgegangen wäre, wie es ausgegangen ist.
Ja, aber vielleicht, also er will ja offensichtlich vielleicht doch, dass irgendwie unkonventionell vorher gehandelt worden wäre und nicht nach Protokoll, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass da irgendwie mehr Erfolg passiert wäre.
Aber ich glaube, was er hier schon sagen will, ist, du hast recht gehabt mit, ich habe gezögert, weil.
Ja, genau. Und dann berichtet er auch von seinem Konflikt mit Diana. Und zwar ist das ein Konflikt. Naja, ich habe ihn nicht so hundertprozentig verstanden, deswegen musst du ihn mir jetzt erklären.
Also, okay.
Es geht um den Tod ihres gemeinsamen Sohnes Thaddeus.
Ja.
So. Nach Thads Beerdigung hätte es sich für ihn wie unendliche Leere angefühlt, mhm, und er hatte das Gefühl, dass es nichts nach dem Tod gäbe. Und damit konnte Troy nicht leben, weil sie alles fühlte und er nichts. Und Riker konnte damit auch nicht leben und hat deswegen mit Picard diese Mission angebrochen. Mhm.
Kann ich dir erklären, also so wie ich es verstanden habe, ist halt dadurch, dass durch Troys empathische Fähigkeiten hat sie halt mitbekommen, dass quasi in Riker nichts passiert, also nichts los ist, ne? Während Troy vielleicht getrauert hat oder wie auch immer, hat sie in Riker nichts gefühlt, also kein Hass, keine Liebe, kein gar nichts, ja, also.
Aber das sagt doch Riker nicht, er sagt doch, dass es sich für ihn wie unendliche Leere angefühlt hat, das ist doch ein Gefühl.
Aber er beschreibt ein Gefühl. Er beschreibt ein Gefühl von nichts quasi. Also ein Gefühl von. Also ich finde, das hatte so ein bisschen so Anleihen an so depressive Zustände oder vielleicht, ne, mhm, so dieses Gefühl von nichts. Ich fühle einfach nichts. Es ist nichts witzig. Es ist nichts traurig. Es ist nichts schön. Es ist nichts schlecht. Sondern es ist einfach. Es ist einfach eine unendliche Leere in mir. So, und ich glaube, das war das Problem, was Troy gefühlt hat.
Aber warum denn? Weil, wenn das eine Empathin ist, muss die doch nachvollziehen können, dass Riker, also was Riker fühlt, nämlich dass er nichts fühlt. Und dann muss sie sich doch eigentlich in ihn hineinversetzen können. Aber es stört sie. Also ich bekomme den Gedanken irgendwie nicht gefasst. Keine Ahnung,
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie es halt immer wieder, also wenn du so eine Person, ne, also Trauerarbeit ist ja eine tricky Sache, ne? Also
ja,
wenn du vor allen Dingen, also ich will ja gar nicht drüber nachdenken, wie das sein muss, ein Kind zu verlieren, aber ich glaube, das ist so einer der absoluten Worst Cases.
Ja, ja, es gibt so Untersuchungen, dass so viele Partnerschaften den Tod eines Kindes nicht überstehen würden, weil dieser Schmerz so groß ist und man das Bedürfnis hat, sich von diesem Schmerz abzukoppeln. Das kann ja auch nach 5 Jahren passieren.
Absolut.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, ja. Oder dass halt dein Partner irgendwie anders damit umgeht oder deine Partner. Partnerin so und ne, dass du es dann vielleicht, also dass sie vielleicht irgendwie in den ersten Wochen noch irgendwie empathisch versucht hat, auf ihn einzugehen, aber wenn dann halt nichts passiert, ne, wie gesagt, das klingt halt schon so wie so ein depressiver Zustand, wenn da nichts passiert und er vielleicht auch antriebslos ist und nichts mehr entgegnen kann und keine netten Worte mehr auch für sie übrig hat oder keine Perspektiven mehr hat und sie das merkt, wie lost und leer er ist, dann und sie vielleicht auch keinen Pack anhat, so, ne, also das nicht ändern kann, dann kann ich schon mir gut vorstellen, dass das zu einer Belastung wird, also dass es auch für Nicht-Empathen zu einer Belastung wird, aber vielleicht für Menschen, die dann oder für Empathen, die genau das dann auch noch fühlen jeden Tag, also die nicht nur in das leere Gesicht gucken, sondern auch noch diese Leere fühlen, ist es vielleicht besonders anstrengend. Also ich konnte das schon nachvollziehen. Mhm.
Okay, also wie gesagt, ich hatte da irgendwie diese Schwierigkeiten, Empathen da reinzudenken. Mhm. Das Fazit muss aber auf jeden Fall sein, Riker läuft vor den Schmerzen des Todes davon und findet den Tod. Also das ist ja so ein bisschen das, was er auch dann beschreibt.
Ja.
Ne? Irgendwie. Ja,
ja, aber vielleicht oder von den Schmerzen, die er nicht fühlt, um wieder irgendwas zu fühlen, so, ne? Und wenn es der eigene Tod ist, so, ne? Also dann, so, also es gibt ja mehrfach solche Erzählungen, dass Leute, die gerade nichts mehr nach so einem Schmerzzustand fühlen können, dann sich in Extremsituationen begeben, um wieder was zu fühlen, ne?
Ja, also es ist 5 Jahre her. Michael Chabon hat gesagt, dass Thad Riker im Jahr 2396 gestorben ist und der muss es wissen, er war Showrunner von Staffel 1.
Ja.
Das wäre jetzt knapp 5 Jahre her. Nepenthe mag vor ein paar Monaten gewesen sein. Das heißt, ja, wir sind jetzt tatsächlich so knapp 5 Jahre dahinter. Also ich weiß nicht. Wir sprechen über Gefühle.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das ganze Kestra nicht gerecht wird. Wahrscheinlich muss es das auch nicht. Es muss ja auch nicht fair sein. Es geht ja nicht darum, dass das irgendwie eine faire Situation insgesamt ist, sowohl zwischen Riker und auch Troy, aber vor allen Dingen gegenüber Kestra. Aber wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach irgendwie so eine No-Way-Out-Situation gewesen ist und das ist irgendwie so ein Gefühl von, eigentlich will ich euch nicht, also eigentlich wollen wir zusammen sein, aber wir können gerade auch nicht zusammen sein, weil es nicht funktioniert so und deswegen gehe ich jetzt und guck mal, was passiert, was aber ja auch nicht heißen muss, dass er für immer geht, aber vielleicht haben sie, nachdem sie alles versucht haben, ne, und vielleicht, ne, also das war ja, was wir in der Pente gesehen haben, irgendwie der Versuch eines netten Nachmittags, so, ne, auch ja, wenn es da so Zwischentöne gegeben hat, aber es war ja eigentlich der Versuch eines netten Nachmittags und vielleicht haben sie das auch immer wieder versucht, aber es hat vielleicht auch immer wieder nicht funktioniert und vielleicht war das so der einzige Ausweg, wo alle dann gesagt haben, okay, keine Ahnung, wir können so nicht weitermachen, ich will eigentlich auch nicht, dass du gehst, aber vielleicht ist es erstmal Bewegung, durch Bewegung bewegt sich irgendwas.
Ja, genau. Und Riker muss irgendwie wieder das Gefühl bekommen, dass es sich für etwas lohnt, irgendwie zu kämpfen, zu leben und so weiter.
Ja.
Und das bekommt er ja auch in dieser Folge. Ich schätze mal auch, dass das genau das erzählt werden soll. Ja.
Und natürlich ist das unfair, ne? Also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist für Kestra in dieser Position. Natürlich ist das total unfair, wenn ein Vater das Gefühl hat, es gibt nichts mehr im Leben, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist voll und ganz unfair, absolut. Aber ich glaube, dass es ein Gefühl ist, dem man sich wahrscheinlich auch nicht erwehren kann, wenn man sowas durchgemacht hat.
Ja, genau. So, ich habe ja gesagt, also es muss nicht fair sein gegenüber Kestra. Ich finde, man darf aber bemerken, dass es unfair ist.
Ja, absolut. Absolut.
Und jetzt hier in dieser Situation ist es ja so, dass Riker Picard sagt immer, das ist das Ende, mein Freund, und ihm rät, sich jetzt mit Jack zu beschäftigen, solange das noch geht. Und da auch wieder im Hinterkopf hat, ja, ganz wie ich das wahrscheinlich mit Thad hätte machen sollen oder vielleicht sogar gemacht habe.
Ja. Ne?
Riker hat aber aufgegeben hier.
Ja,
und ich finde, das ist dann auch der Grund, warum er halt auch von der Brücke gehen kann und seine Crew da allein, der hat aufgegeben, ist vorbei.
Ja, das stimmt, das sagt der Picard ja auch. Das war's. Ja.
Genau.
Und das finde ich tatsächlich auch so deep an diesem Gespräch, so, ne? Also ich finde, das, was sie in der letzten Folge schon irgendwie ganz gut hinbekommen haben, in den letzten Minuten, so dieses ausweglose Szenario zu zeichnen, finde ich, machen sie hier durch Riker nochmal sehr deutlich. So, also ich habe wirklich jetzt in diesem Moment das Gefühl, die zaubern jetzt nicht ganz schnell einen Plan B aus dem Hut. Also ich hatte das Gefühl, dass das passiert, was sich dann irgendwie andeutet mit dem Würger, dass möglicherweise der Würger die Lösung des Problems sein könnte, was er hinterher nicht wurde, aber sah mal kurz, also in meiner Welt sah es mal kurz so aus. Aber ich hatte auch so das Gefühl, von innen heraus ist das jetzt hier vorbei, das Game. Das war's.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht.
Ja.
Wobei ich tatsächlich, also über die gesamte Folge gesehen, hatte ich in der letzten Folge mehr das Gefühl eines No-Win-Szenarios als in dieser.
Ja.
Aber gut, es muss auch nicht der Titel jetzt zur ganzen Folge passen, sondern vielleicht nur zum Anfang irgendwie.
Ja, wobei ich finde, dass das schon auch irgendwie eine Rolle spielt in der ganzen Folge. So ein bisschen so diese Aussichtslosigkeit. Wobei man natürlich drüber streiten kann, das können wir dann am Ende machen, ob es dann so wichtig ist, dass man diesen blöden Changeling da noch findet oder nicht, aber naja, mein Gott.
Ja, genau. Da ist eine schöne Überleitung, denn Seven macht jetzt so ein bisschen, also wir gehen ins Intro, ne, nach dieser Szene. So. Mhm. Aber danach gehen wir zu Seven und die ist gerade auf Ermittlungstour, die findet jetzt den echten Fähnrich Forster, ne, also den, der da umgebracht worden ist in ihrem Quartier. Also
nein, in seinem Quartier.
Nicht in ihrem. Wichtig.
Ja.
Da übrigens im Hintergrund hört man die Durchsagen, die Crew zusammenzieht. Also keine Ahnung, hier Decks 14 bis 16 bitte räumen und sowas.
Ja.
Ne? Finde ich ganz schön irgendwie. Ne? Schönes Detail.
Ja, nur dass die Crew das irgendwie nicht gebacken bekommt. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum die ganze Zeit bis zum Ende der Folge andauernd irgendwelche Leute im Gang stehen. Warum denn? Warum steht ihr die ganze Zeit im Gang?
Ja, weil die vielleicht, weil das, ich habe das so verstanden, dass die Lebenserhaltung vor allen Dingen in den Quartieren natürlich als allererstes abgeschaltet wird.
Ach so, und dann gehen die an den Flur oder was?
Genau.
Ja.
Also das finde ich zumindest sehr sinnvoll irgendwie.
Ja, könnte sein.
Die gehen alle in den Flur und dann sind sie schon bereit, quasi auch noch einzelne Flure zu räumen und sich dann vielleicht in anderen Fluren zu treffen und vielleicht am Ende irgendwie alle im Hangardeck zusammenzukommen oder sowas. Oder im Holodeck, denn das läuft ja bis zum Ende.
Richtig.
Aber dazu später mehr.
So.
Bei Forster im Quartier steht auch so ein Kalto, das ist so ein vulkanisches Spiel, was Tuvok immer gespielt hat bei Voyager.
Mhm.
Der hat übrigens ein sehr, sehr großes Quartier, dieser Forster.
Das stimmt.
Also offensichtlich ein Premium-Ensign irgendwie.
So. Ja, im Gegensatz zu Picard und Riker.
Genau. Ja, die waren ja auch nicht Ensigns.
Die waren auch nicht Premium, die waren gar nichts.
Die waren gar nichts, genau. Dann berichtet Seven an Riker. Und sie hat herausgefunden, dass der echte Forster schon einige Tage tot ist.
Mhm.
Das hoffen wir jetzt mal in Erinnerung behalten für unsere Timeline, wenn es irgendwann vielleicht nochmal spannend wird. Wann sind die Changelings auf die Titan gekommen? Offensichtlich weit vor Picard und Riker.
Ja.
Und dementsprechend auch weit vor Crusher.
Ja. Und da können wir natürlich fragen, warum zum Geier?
Also die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel im, entweder haben sie sehr, sehr viel vorhergesehen, was passieren könnte, also so wie ein extrem guter Schachspieler, der schon weiß, ja, und wenn dieser Zug und so, oder die haben einfach einen Changeling auf allen Schiffen.
Das kann natürlich sein. Es ist natürlich die Frage, wie viele Leute das jetzt sind, um die es da geht, ne?
Ja, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie oft man so eine Verbindung teilen kann.
Weiß ich auch nicht. Gibt's da Regeln?
Ist auf jeden Fall, finde ich, spannend, das mal im Hinterkopf zu halten.
Ja.
Riker befiehlt auf jeden Fall jetzt, es geheim zu halten. Und Seven so, was? Aber Seven hat halt keine große Erfahrung mit den Gründern, ne? Weil als der Dominion-Krieg in die heiße Phase ging, war Seven im
Borg-Kubus.
Im Delta-Quadranten, beziehungsweise bei den Borg noch.
Ja. Ne?
Genau. Und Riker betont dann nochmal, ja, es geht hier um die Moral der Crew. Außerdem geht gerade auch nicht so eine richtige Gefahr von dem Wechselbalg aus. Ne? Ich finde, da hat er einen Punkt.
Ja.
Vor allen Dingen mit der Moral der Crew, weil diese pure Vermutung, dass ein Formwandler an Bord ist, stiftet ja sofort Argwohn.
Nicht gut, so, ja, ne? Genau.
Wir erinnern uns da mal an Paradise Lost. Die ganze Erde wurde durch Wechselbälge in Unruhe gebracht. Da war es, glaube ich, auch nur eine oder zwei.
Ja.
Blutkontrollen überall, keinerlei Vertrauen mehr untereinander. Dass hingegen keine Gefahr ausgeht, weiß ich nicht. Riker sagt, seine Mission ist fehlgeschlagen. Wenn ich uns holen wollte, dann hätte sie es schon längst getan. Ja, richtig. Aber so kann doch eigentlich nur jemand reden, der schon abgeschlossen hat. Weil der Saboteur könnte doch weiterhin sabotieren.
Ja, aber du hast ja recht. Er hat offensichtlich abgeschlossen, ne? Also ja. Das so, also was soll jetzt noch, das war ja gerade auch mein Argument, ne? Was soll es halt noch passieren? So, also wir gehen irgendwie in Minuten bis Stunden unter. Also mittlerweile wissen wir, dass sie sich so ein bisschen Zeit gekauft haben, ne? Also sind es vielleicht noch ein paar Stunden. Naja, und dann soll der, was soll der Saboteur jetzt noch machen? Weiter sabotieren, damit wir schneller untergehen, so. Also, ich glaube, das ist so das, woraus, wo es herkommt, so. Also, der sieht keine Lösung mehr für dieses Problem und wen interessiert
ja,
dann noch?
Da müsste Seven ihm eigentlich widersprechen, weil Riker hat abgeschlossen, okay, ne? Er begründet das mit, ja, Sabotage würde dem jetzt keinen Vorteil mehr bringen. Und dann denke ich so, was für ein Quatsch. Natürlich bringt dem Sabotage einen Vorteil. Wenn die irgendeine Lösung finden könnten, dann liegt der Vorteil ja total klar auf der Hand. So. Deswegen weiß ich nicht.
Na, ich teile das schon so ein bisschen. Also ich finde die Motivation, jetzt noch weiter zu sabotieren, ist tatsächlich irgendwie nicht so wahnsinnig hoch. Also wenn ich er wäre, würde ich mich jetzt halt irgendwo in einer Blumenvase verstecken und darauf warten, dass ich entweder untergehe mit dem Schiff oder ja, Punkt. Dann doch noch, Punkt. Genau, oder Verdeck halt doch noch hier rettet Dings, ne, mit dem Bürger.
Ja, keine Ahnung. Wie hättest du allgemein hier entschieden? Hättest du es der Crew gesagt oder hättest du nichts gesagt?
Nee, ich finde die Entscheidung schon irgendwie, finde ich schon richtig. Also klar, wenn es kommt so ein bisschen auf die Situation an, ne? Also wenn es jetzt überlebenswichtig gewesen wäre, den so schnell wie möglich jetzt dingfest zu machen, dann hätte man natürlich auch irgendwie sagen können, okay, Leute, ist es ein Changeling an Bord? Wir müssen jetzt irgendwie mal eben kurz rausfinden, wo der ist, und deswegen kommt mal bitte alle in den Hangar und wir machen mal Blutproben und dann wissen wir es hinterher so, ne?
Ja.
Aber in der Situation hätte ich es, glaube ich, genauso gemacht, weil wenn dieses Schiff noch irgendeinen Trumpf in der Hand hat, dann ist es die Moral dieser Crew, und wenn man die jetzt auch noch zerstört, dann ja, und dieser Trumpf ist nicht mehr irgendwie wahnsinnig.
Nee, sie ist ja schon angeknackst.
Ja, genau.
Ja. Okay, ja, der Kompromiss ist jetzt auf jeden Fall, dass Seven quasi insgeheim doch wieder für Riker arbeitet und auf Wechselbalgjagd geht. Ja. Okay.
Ja.
Was auch immer das für ein Plan ist, aber gut. Wenn man sieht auf jeden Fall, wie Seven anschließend durchs Schiff geht, also mit Argwohn jedem gegenüber, dann weiß man nicht mal, ob es eine richtige Entscheidung ist, niemandem was zu sagen. Also das weiß ich dann, ne? Das ist völlig klar. Es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. So.
Ja, definitiv. Also ob Seven dann jetzt irgendwie mit der gezogenen Pistole durch die Flure laufen sollte, ist eine andere Geschichte, aber naja, mein Gott.
Ja.
Alles okay mit dir, Seven? Was? Sag mir, wann du geboren wurdest. Freak.
Ja. Wir gehen ganz kurz mit einem Blick auf die Krankenstation, auch wenn da gerade dieser Foster weggepackt wird. Das Wichtige ist, Beverly arbeitet sichtbar an einer Mustererkennung für diese Lichtblitze und die bioelektrischen Wellen.
Ach so, ich dachte, sie zählt einfach nur. 3, 2, 1, wow, nicht schlecht. Das hat sie drauf.
1! Die Kraftzahl von Star Trek.
Ja, ja, damals.
Ihr wisst, man nennt mich den
schön, Grazer. Schön, dass alles noch hier ist, ja.
Dass du das sofort griffbereit hast.
Es ist sicherlich das Zählen bis zur Qual.
Gräfenzahl.
So. Gräfenzahl ist am Start.
3, 2. Lass mir das.
1. Rums. Ja, Picard kommt dann dazu und folgt Rikers Rat. Er bittet um ein Gespräch mit Jack. Bevor wir das sehen, gehen wir aber nochmal zu Seven.
Ja.
Die ist nämlich bei ihrem ihrer Argwohn-Tour jetzt mittlerweile bei Captain Shaw angekommen.
Der Einzige, der jetzt noch helfen kann.
Ja. Ja. Und sie bittet ihn um Hilfe bei der Wechselbalgjagd. Mhm. Finde ich einen riskanten Plan, weil wenn ich ein Wechselbalg wäre, dann hätte ich mich ja als Shaw ausgegeben. Der sitzt nämlich nicht nur schon länger allein auf seinem Quartier,
ja,
sondern hat auch noch das Kommando, wenn er will.
So. Das stimmt, ja. Und ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, ob er es denn nicht möglicherweise, aber naja, gut. Manchmal muss man halt auch vertrauen.
Der ist aber auch schon wieder, also bei aller Kompetenz, die wir ja auch in den letzten Folgen gesehen haben, jetzt ist er hier auch wieder komplett als Weirdo-Arsch gezeichnet. Ne? Also sitzt da messerschärfend in seinem Quartier ganz alleine und dann Tür klingeln, don't come.
Ich liebe diese Figur. Ich finde es großartig. Also ich finde die Sprüche, die der in dieser Folge raushaut, ist Ja, es macht, also ja, ich weiß nicht, wie konsequent er gezeichnet ist, aber ja, irgendwie schon auch ein Stück weit konsequent. Ne? Also ich glaube, je mehr wir von ihm sehen, desto mehr verstehen wir halt, wie er eigentlich so tickt, was ihn zu einem guten Captain am Ende macht, aber wo er auch wirklich Issues hat. So, ne?
Ja, also wir müssen über diese Captain-Befähigung können wir vielleicht gleich mal sprechen, ja. Aber er begrüßt natürlich Seven auch wieder mit ihrem Deadname Hansen.
Ja.
Ne? Nicht zu vergessen.
Mhm.
Denn das ist ja auch noch quasi ein Handlungsstrang in dieser Folge. So, wir gehen nochmal zu Riker. Der hat abgeschlossen. Das wird jetzt nochmal klar. Der geht nämlich in den Konferenzraum und nimmt eine Nachricht für Troy auf.
Ja.
Für den Fall, dass die Titan irgendwann bergen werden, sagt er.
Mhm.
Die richtigen Worte findet er allerdings nicht, deswegen löscht er auch seinen Eintrag wieder. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, seit wann kann Jonathan Frakes denn so unfassbar gut schauspielern?
Es ist krass, ne?
Was ist das?
Ich find's auch krass. Also gib den Menschen noch so ein bisschen Lebenserfahrung. Das schadet im Zweifel irgendwie nicht, ne?
Und er führt selber Regie. Auf jeden Fall weiß er, wie er sich selbst zur Höchstleistung antreiben kann. Also was ist das denn?
Ja.
Ich bin total beeindruckt. Es gab jetzt auch schon die ersten Formulierungen, dass vielleicht Jonathan Frakes einen Nebendarsteller-Emmy bekommen sollte. Und ehrlich gesagt, so ganz unwahrscheinlich finde ich das nicht, wie gut er hier schauspielt.
Ich finde es auch richtig gut. Also auch in dieser ganzen Folge finde ich, du spürst einfach das, was er gerade durchmacht. Und ich finde, diese Szene, die zeigt das auch ganz stark. Also ich finde auch überragend stark, diese Szene. Und es ist ja nur er.
Ja, und er nimmt sich so viel Zeit und sowas.
Ja.
Also wenn ich mal dran denke, ich weiß, wir dissen diese Szene zu oft, aber in Measure of a Man, diese Recherche-Szene, wo er mit der Kaffeetasse vorm Computer steht und plötzlich anfängt, dümmlich zu grinsen, bis zu dieser Szene hier, wo er wirklich
einen
Weltuntergangsschmerz in seinem Gesicht hat,
ja.
Und man sieht es quasi in jeder seiner Falten und dann schwenkt Regie-Frakes auch noch runter auf die Spiegelung des Tisches, wo das nochmal, richtig.
Ich fand's auch richtig, und ich finde auch, dass er so irgendwie in seiner Körpersprache, also wenn er so durch den Raum geht, also jetzt nicht in der Szene, sondern in den davor oder so, also ich finde, man spürt ihm diese Schwere in jeder seiner Bewegungen irgendwie an, und ich find's auch echt überragend.
Ja, also keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht ist es doch Thomas Riker.
Ja, wahrscheinlich. Thomas Frakes, ja.
Thomas Frakes, genau. okay. Picard nimmt Jack jetzt mit aufs Holodeck. Programm 10 vorne.
Aha.
Womit wir auch eine Erklärung für den Abspann haben. Ne? Man möchte ihn fast zurufen. Achtung, die Sicherheitsprotokolle sind deaktiviert, aber gut.
Ja, weiß man halt nicht. Ne?
Also. Das geht wahrscheinlich nur mit richtigem. Also richtiger Alkohol kann nur dann knallen, wenn die Sicherheitsprotokolle deaktiviert sind. Schätze ich mal. Ne?
Vermutlich, wer weiß das schon. Aber ja, könnte sein.
Ja, du hattest es am Anfang schon angeteased. Picard bietet Jack einen Chateau Picard an, aber Jack will lieber billigen Whisky on the Rocks.
Ja.
Und dann sprechen sie das an, was sich jetzt alle Zuschauer fragen müssen. Wann fallen Jack die Haare aus?
Schöner Moment, fand ich schon ganz nett.
Die Sache, die sich wirklich alle Zuschauer fragen müssen, sie haben krasse Energieprobleme und müssen die Lebenserhaltung auf vielen Decks einschränken, aber das Holodeck läuft?
Ist schön, dass Picard Jack das angesprochen hat. Ne?
Ja,
also,
genau.
Also danke dafür, dass es zumindest angesprochen wird. Die Erklärung, naja.
Ich hab nochmal bei Metin Tolan nachgelesen in Star Trek Physik, Seite 343, der hatte mal so einen Abhang, so einen Anhang, wo er noch so ein bisschen, so ein paar Details erklärt. Der Anhang ist überschrieben mit Energie. Denn er sagt, das größte Problem eigentlich an fast allen Sachen ist Energie.
Ja.
Und ich zitiere, die Erzeugung realer Elemente im Star Trek Holodeck erfordert wegen der Einsteinschen Formel E gleich mc² riesige Energiemengen. Deswegen wird es ein solches Holodeck sicher niemals geben. Gut, dasselbe sagt er über einige andere Erfindungen, zum Beispiel den Phaser mit seinen gebündelten Energiestrahlen.
Ja. Also,
gehen wir davon aus, dass die Probleme, die Menge der Energie zu erzeugen, irgendwie gelöst wurden. Die Frage ist jetzt natürlich trotzdem, warum das Holodeck läuft. Also
die Erklärung ist ja, dass es ein eigenes System ist mit einer eigenen Energiequelle, die unabhängig von dem ganzen anderen Bums läuft. Die Frage ist halt, warum kann man diese Energiequelle denn, also du kannst ja offensichtlich alles umlegen, so du kannst ja alles umschalten und umrouten und bis hin zur Lebenserhaltung, aber man kann nicht die Holodeck-Energie umrouten und daraus Energie für den Warp-Antrieb zum Beispiel, wäre super.
Ja, oder, also, okay, Warp-Antrieb braucht vielleicht noch ein bisschen mehr, kann ich irgendwie verstehen.
Ja.
Aber eine Lebenserhaltung dürfte eigentlich nicht so viel Energie brauchen, weil eine Lebenserhaltung, keine Ahnung, also
das ist eine Klimaanlage, zum Beispiel
Atemluft halt. Ja. Oder sowas, eine Klimaanlage, genau. Ja. Also das müsste doch irgendwie gehen.
So. Klimaanlage gegen Holodeck würde ich jetzt auch sagen. Oder es ist halt wirklich ein so abgeschlossenes System, wie auch immer man mir das erklären möchte, dass es halt wirklich autark funktioniert. Also die Erklärung so von wegen, ja, selbst in schlimmen Situationen hat man dann noch einen Zufluchtsort, ist ja irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Bullshit gewesen. So, aber ja, vielleicht gibt es irgendeine Begründung, mit der man sagen kann, das ist vollständig abgekoppelt von dem Rest des Schiffs und da kommt man alle auch noch irgendwie nicht ran.
Außer man hat so einen alten Grease Monkey, der verschiedenste Sachen miteinander koppeln kann. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Also Jack ist dann ja auch sarkastisch, meinte so, ja, cool, während das Schiff implodiert, können wir uns in ein tropisches Paradies zusammenzwängen. Und gut, dieser falsche Ort ist so gut wie jeder andere, um zu sterben.
Ja.
Also Jack ist ja schön sarkastisch,
ja.
Aber ganz come on. Also ich habe den Punkt schon verstanden, dass man einen Zufluchtsort braucht und deswegen das Holodeck vielleicht auch hoch priorisiert.
Ja.
Also das kann ich gut verstehen.
Absolut.
Dass man sagt, okay, nee, wir brauchen irgendwie diesen Anlaufpunkt und die Crew-Moral ist auch total wichtig und deswegen hohe Priorität fürs Holodeck. Aber ganz unabhängig machen und damit absolut priorisieren gegenüber der Lebenserhaltung, das ist doch Unsinn, das ist doch Quatsch. Also lieber glücklich als lebendig oder was?
Naja, oder es ist halt irgendwie ein ganz anderes Energiesystem. Das kann natürlich sein. Niemand von uns weiß, wie so ein Holodeck funktioniert. Und du hast ja gerade schon selber gesagt, es braucht unfassbare Mengen von Energie. Es kann natürlich irgendwie sein, dass es mit einem ganz anderen Energiesystem arbeitet. Dass es irgendwie einen eigenen Reaktor hat oder irgendeine eigene Fusion. Come
on, Energie ist Energie ist Energie.
Naja, sagt das mal ein Physiker. Ne? Also ich meine, du kannst ja nicht immer alles in alles Mögliche umwandeln. Vielleicht ist das ja Gleichstrom und die Titan braucht Wechselstrom oder so.
Was? Nein. Das ist doch ungefähr so wie Leute, nee, ich will lieber Atomstrom haben, weil der ist effektiver als Windkraftstrom.
Ja, ist er ja auch.
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Oh Gott.
Energie ist Energie ist Energie, ich habe keine Ahnung. Physiker und Physikerin, Freunde, ist Energie.
Ich kannte auch mal jemanden, der nicht bei No-Name-Tankstellen getankt hat, weil er gesagt hat, der Sprit wäre schlechter.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Der ist dann immer so zur Aral gefahren, ja. Weil da gab es guten Sprit.
Ja.
Hat aber jetzt nicht irgendwie dieses Ultra-Zeugs da getankt, keine Ahnung, ob das irgendwie besser ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es Bullshit, aber
egal. Nein, das verbrennt halt heißer, also das kann durchaus, je nach Motor, den du hast, kann das Vorteile bringen, wenn man das immer mal wieder tankt oder es gibt sogar Motoren, aber das ist dann eher so im Sportwagensegment, die das besser finden.
Also sollte ich meinen alten Diesel ab und zu mal Ultra-Diesel...
Es gibt Ultra-Diesel? Ernsthaft? Ich kenne mich nur im Benzinsegment aus. Ich habe noch nie ein Dieselfahrzeug besessen.
Oder? Echt? Ist dein Bus kein Diesel?
Nee, das ist ein Benziner.
Ach nein.
Guck mal.
Oh. Oh. Nein, doch.
Oh. Ah. So. Über 30 Jahre alt, grüne Plakette. Ja, es ist ein Umweltwunder.
Das ist ja unglaublich.
Ja.
Wo waren wir? Ach genau. Das Gespräch beginnt jetzt zwischen Jack und Picard. Also jetzt gehen sie beide ins Eingemachte.
Ja, also Picard will ins Eingemachte gehen, Jack nicht so richtig.
Sie gehen aber bei diesem Haarverlust-Dings übrigens auch noch auf Jacks Alter ein. Das haben wir noch vergessen.
Stimmt, ja. So 24, 25, 26, so genau weiß es niemand.
Ja, 23, 24 sagen sie in der Folge. Wir wissen jetzt, Nemesis war 2379, die Staffel 3 spielt 2401, wahrscheinlich eher 20 oder 21. So genau weiß man es nicht. Ed Spilliers ist immer noch 34 und sieht auch so aus. Aber gut. Ne? So.
Ich musste an diesen
Typecasting.
Ja, mein Gott, ja, was soll man machen? Ich musste an diesen Song denken, hier von An My Kantereit. Kennst du den?
Nee, ich mag das
21,
nicht.
22, ja. 23, ich weiß nicht, kann ich das hier eigentlich, hört man das, wenn ich das hier...
Ich weiß nicht, haben wir keine GEMA-Probleme?
Wir haben garantiert.
22, 23 und du kannst noch gar nicht wissen, was du willst.
Also ungefähr, wir natürlich haben ja GEMA-Probleme, aber wir machen das so kurz, dass die GEMA das überhaupt gar nicht mitbekommt.
Ihr seid hart am Sturm, was ist passiert?
Ja, ihr kennt
21, 22, 23.
Ihr kennt den Song, ich musste halt die ganze Zeit drüber nachdenken, also ihr kennt jetzt den Song, während die das so aufgezählt haben. So, what the fuck? Könnt ihr euch nicht einigen auf ein Alter? Egal.
No one likes you when you're 23, da denke ich dran, das ist Blink-182.
So unterschiedlich ticken wir. Ja.
Ja. So, aber jetzt gehen Sie wirklich ins Gespräch rein. Also eine erste Frage von Picard, eine lockere Frage zum Einstieg. Ja. Warum wolltest du mich eigentlich nie kennenlernen, Jack?
Ja, er hat ja zuerst gefragt, erzähl mal was von dir. So, erzähl mal was aus deinem Leben. Und dann hat Jake gesagt, genau. So, ja, pf, wo soll ich denn da anfangen? Und dann hat Picard die geschmeidige Frage gestellt. Und dann sagt Jake ja lieber irgendwie was über sein Leben. Übrigens damals, hier, ich habe eine tolle Geschichte. Hier.
Ja, der holt aus und beginnt zu erzählen. Ja, Versorgungsfahrt nach Metellas 4, ein abenteuerlicher Ort, abscheulicher Ort.
Abscheulicher Ort, ja.
Genau. Und dann irgendwas mit einem Frachtraum, einem Andorianer mit einer kaputten Antenne, whatever. So, also, wir wissen jetzt von diesen Metellas-Planeten. Ja. Metellas Prime im Rio-Style, Prunk neben Armut, beziehungsweise mit District 6 so ein Drogen-Illegalitäts-Party-Place. Metellas 4 ist ein abscheulicher Ort. Sind wir uns eigentlich sicher, dass diese AutorInnen Terry Metellas wirklich gerne mögen?
Ich muss auch kurz drüber nachdenken, als du das so klar gesagt hast. Es ist ein abscheulicher Ort. Okay.
So. Vielleicht sollte Terry Metellas dann nochmal in den Writers Room gehen und vielleicht, keine Ahnung, mal so eine Fuhre belegte Brötchen reinbringen. Oder
sowas. Aber vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass Metellas hier versucht, dass sich irgendwann, du hast ja die Geschichte irgendwann mal erzählt, nicht, sich hier zu verewigen. Und das schmieren sie ihm jetzt halt aufs Brot quasi, ja. So nach dem Motto, ja, wenn du hier halt irgendwie deinen Planeten.
Wenn du deinen Planeten haben wolltest,
dann zeichnen wir denn deinen Planeten hier mal so, ja?
Das stimmt. Ja.
Und das fände ich wiederum ganz nice. So.
Ja. So, bevor wir aber diese Geschichten von Jack uns anhören, beziehungsweise wir werden sie nie hören, gehen wir nochmal zurück zu Shaw und Seven. Und Shaw spielt jetzt Captain Obvious, wenn er über die Changelings redet. Normalerweise ist es am einfachsten, einen Eindringling zu entdecken, indem man ihm eine einfache Frage über etwas stellt, das er wissen sollte, und wenn er eine falsche Antwort gibt, bumm, ein Wechselbalg. Mhm. Ja, ach.
So. Ist er, ja, gut.
Und dann gibt der Seven noch ein vergiftetes Kompliment. Ja, ich habe dich unterschätzt. Ich glaube, dass du eines Tages ein großer Captain sein würdest. Wirst. Und das ist für ihn ein Beispiel für exakt das, was er sagen würde, wenn er ein Changeling wäre.
Das ist so geil, ey. Das ist so ein Arsch. Das ist unfassbar. Und ich dachte kurz noch irgendwie, okay, ist das der Turning Point? Ah, nee, nein.
Genau. Und Seven ergänzt dann aber ja und nicht nur ein Dick. Also das... Na, so.
Ja.
Allerdings gibt er ihr dann recht. Es wird nicht so einfach, den Wechselbalg zu finden, und er schlägt vor, den Changeling zu ködern, indem er seinen Pott stiehlt. Ja.
Es ist die Folge der schlechten Anspielungen, ja.
Ja, schlechten Wortwitz. Ja. Moment, du redest nicht von Cannabis, oder? Nein.
Leider nicht.
Ja.
Auch eine klare Positionierung hier, ne? Das, sowas wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren auch nicht möglich gewesen.
Dass die Wechselbälger in diesen Pötten ruhen, hatte er aus der Sternenflottenakte von Odo, und die sehen wir dann auch. Wir sehen Odo,
das war schön, ne? Und ich habe tatsächlich auch gedacht, dass Odo bisher der einzige, ich meine, gut, es war auch wahrscheinlich der einzige Fall, der dokumentiert ist, so, ne? Aber dass er der einzige wäre, der sich das mit diesem Topf ausgedacht hat und dass nicht alle irgendwie so einen Topf mit sich tragen, aber.
Auf jeden Fall ist dieser Eimer jetzt offensichtlich zum Merchandise für Gründer geworden.
Ja. Also
die nehmen exakt diesen Eimer jetzt alle.
Genau den gleichen, das stimmt. Gibt's bestimmt bei Quark.
Ja, meine Frage wäre noch, wie schafft es denn so ein Changeling eigentlich, so einen Eimer mit auf so ein Schiff zu bringen?
Kann der den nicht changen? Nee, ne? Das macht keinen Sinn.
Er könnte ihn replizieren?
Das stimmt, das vielleicht. Könnte er, ja.
Oder, also ich habe mich ja allgemein gefragt, wie kommt der denn da hin? Weil eigentlich wäre es ja gar nicht so blöd, vielleicht so einen dieser dieser Offiziere schon vorher zu töten und zu imitieren und nicht erst auf dem Schiff selber.
Das stimmt.
Wo vielleicht irgendwie so eine Leiche mal gefunden wird.
Aber das ist natürlich eine Frage von Timing, ne? Also so die Frage, ob du da dafür die Zeit hast.
Ja, aber wie ist er denn ansonsten da hingekommen?
Also du meinst, er muss quasi da gewesen sein, als die Crew irgendwann mal irgendwo angedockt war, und da hätte man auch da, wo auch immer sie angedockt ist, den Ensign.
Ich weiß halt nicht so richtig, wie ansonsten so ein Changeling auf so eine Titan kommt. Also bei DS9 war klar, da hat ja irgendwie jeder mal angedockt und dann haben die irgendwelche Frachter reingebracht
ja,
und sowas. Ne? Das ist völlig egal. So, aber auf die Titan, da kommen doch nur Offiziere drauf. Das ist so ein Kriegsschiff, also beziehungsweise nein, das ist ein Explorer-Schiff, aber keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein Sternenflottenschiff und dementsprechend ein Militärschiff.
Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Oder man hat sich vielleicht irgendwie, also ich weiß ja nicht, wer die dann irgendwie verteilt hat hier die Changelings, ne, mit einem mit einer Tarnvorrichtung den da reingebeamt.
Gebeamt?
Also wenn die Titan irgendwo so rumfliegt und dann kommt ein Schiff mit Tarnvorrichtung. Und dann hat die Titan die Schilde runter. Warum sollte sie auch raufhaben? Weil da kriegt man sowas immer mit. Ja, eigentlich nicht. Oder?
Keine Ahnung. Aber es muss ja, also ich hatte zwischendurch noch überlegt irgendwie, ob dann doch Beverly und Jack den irgendwie mitgebracht haben. Ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Aber nein, das kann ja nicht sein, weil der Dings ja schon länger tot ist, der Foster. Das heißt, es muss ja alles vorher passiert
sein. Ja, stimmt, ja. Und es ist noch keine 4 Tage her, ne, das Beverly und Jack. Nee, kann ja nicht sein.
Nein,
das kann nicht sein.
Das passt nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal im Hinterkopf halten.
Hm.
Auf jeden Fall hat jetzt Sean noch so ein paar Theorien, weil er sagt, mit dem Resten dieses Resigo könnte man sogar nach dem Saboteur scannen.
Mhm.
Residue Goo. Übersetzt wäre das dann Schmierenrückstände. Schmiere.
Ja. Mir war gar nicht klar, dass die Rückstände hinterlassen, weil das würde ja bedeuten, dass die sich abnutzen mit der Zeit.
Ja, ist auch neu. Also in DS9 weiß ich nicht, dass die irgendwann mal was zurückgelassen hätten.
Ja.
Ich verstehe auch gar nicht, wie sie das machen sollten. Also weil die nehmen nichts auf, dann wären sie ja irgendwann weg, wenn sie immer Rückstände überlassen würden.
Irgendwie schon, ne? Oder halt, sie haben eine gute Zellteilung, aber das ist die Frage, aus welcher Energie heraus sie die Frage ist eh, aus welcher Energie heraus sie existieren, weil ich meine, wenn die nicht zu sich nehmen, also es ist ja, irgendwo muss ja die Energie herkommen, da mit der dieses Wesen lebt, oder?
Zumindest ja, wir müssen uns irgendwie in unsere Physik reinpassen lassen. Und wenn sie sich bewegen, dann müssen sie irgendwie Energie aufnehmen können.
Ja. Und wenn die irgendwie Energie aufnehmen können, könnte es natürlich schon auch durchaus sein, dass sie so zu sowas wie Zellteilung fähig sind und quasi sich immer wieder erneuern. Dann könnte man halt auch Reste irgendwo überall lassen.
Bin mal gespannt, ob uns das irgendwann vielleicht nochmal erklärt wird. Wir erfahren ja offensichtlich so ein bisschen mehr über die Wechselbelger in dieser Staffel. Sean nennt die auf jeden Fall Clado. Also offensichtlich gibt es diese Knete-Marke, gibt es auch noch im 25. Jahrhundert.
Ja,
also
offensichtlich.
Könnte er diesen Verweis ja nicht
machen. Aber so ein Knet-Odo fände ich auf jeden Fall auch ein schönes Merchandise.
Du, eigentlich gibt es den.
Aber nur zum Kneten, Knete. Oder? Ja, stimmt.
So, mach. Kannst du da irgendwas auf diesen kleinen Becher draufschreiben, dass das jetzt Odo ist. So.
Ja, ist eine ganz weiße Idee, ja.
Wir gehen zwischendurch immer wieder zu Beverly, jetzt auch wieder.
Ja. Ne,
die spielt weiterhin Mustererkennung.
Ja.
Und zwei, alles, eins.
Entschuldigung, ja.
Warum bindet sie dann eigentlich nicht den Computer ein, habe ich mich zwischendurch gefragt.
Oder irgendwen.
Computer, bestimme den Zeitpunkt von Lichtblicks bis Erschütterung und gib ihn danach per Sprachmemo aus. So.
Ja.
Oh, mein Computer hat reagiert.
Ich wollte gerade sagen, was soll das? Hat da jemand an die Gitarrenseite gezupft?
Also, keine Ahnung. Müsste der Computer eigentlich können?
Ja, eigentlich schon, ja. So. Also wenn ein Computer sowas kann, dann das. Also was kann, dann sowas. So, das wollte ich sagen, ja.
Naja, aber sie möchte es lieber selber machen, offensichtlich. Das ist oldschool.
So wie sie.
Ja, so ein bisschen, ne? Wir gehen zu Seven. Die nimmt Fosters Quartier auseinander und findet tatsächlich den Topf.
Und relativ schnell eigentlich auch.
Sie lacht dann auch, als sie tatsächlich Resigoo auf dem Boden findet. Ja, sie findet ihn schnell, weil der direkt vor der Lampe steht.
Ja, also, ein bisschen blöd eigentlich, ja.
Genau, war nicht so schlau.
Aber das findest du wahrscheinlich auch nur, wenn du danach suchst. So.
Ja, genau, sie guckt halt dann irgendwann und denkt so, Moment mal, da ist ein Schatten und da nicht, das scheint irgendwie, ja. Aber finde ich eigentlich, also ich weiß nicht genau, warum da so ein Raum ist vor dieser Lampe, aber tja. Ineffektiv gebaut.
Das stimmt. Vielleicht die Wärmedämmung.
So eine Lampe macht doch keine Wärme.
Nee, aber ein Zwischenraum ist ja immer gut zur Außenhaut quasi. So eine gute Sache. Bisschen das Zwischenraum, doch, bisschen Luft.
War das die Außenhaut? Ich dachte, das wäre der Gang.
Ach, was weiß ich.
Okay, whatever. So, jetzt aber eine Gruselszene auf der Shrike, die uns vielleicht Fragen zurücklässt, wer weiß. Vedic geht zu einer Konsole auf der Brücke, mit einem Messer entfernt sie ihre linke Hand und enthüllt damit, dass sie auch ein Wechselbalg ist.
Offensichtlich oder sowas in der Richtung.
Nee, Wechselbalg, da brauchen wir gar keine Theorien zu machen. Es gab so ein paar schöne Theorien, was Vedic sein könnte, auf Twitter. Dann hat Terry Metallus die alle im Keim erstickt und gesagt, dass sie ein Wechselbalg ist.
Okay,
übrigens danke. Auch alle Leute in ihrer Crew. So.
Gut.
Ich muss sagen, ich bin weiterhin verwirrt und verstehe nicht so richtig, warum Metallus das tut.
Ich verstehe es auch nicht so ganz, ja.
Und bei dieser Nummer hier bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich es persönlich nicht so gerne mag. Also ich würde lieber noch ein bisschen spekulieren können, als vom Showrunner der Serie erklärt zu bekommen, was Phase ist.
Was Phase ist, bevor es Phase ist, irgendwie so, ne? Weil ich meine auch diese insektoiden Wesen, die auf der Brücke sind, dann ergibt es ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, dass die in dieser Form sind. Warum? Warum nicht anders?
Ja, keine Ahnung. Auch vor allen Dingen auch dann, wenn keiner hinguckt irgendwie.
Ja.
Offensichtlich möchte Metallus nicht, dass wir spekulieren. Also der hat auch, es gab auch so einen anderen Tweet, wo er irgendwie auf eine spekulative Frage geschrieben hat, just watch the show.
So. In Großbuchstaben oder was?
Mit so Punkten hinter jedem Wort. Also sehr viele Menschen schätzen Metallus für diese Kommunikation auf Twitter.
Ja.
Ich schätze ihn dafür, dass er Star Trek so liebt und alle seine Liebe in diese Serie einfließen lässt, aber seinen Kommunikationsstil mit Herrschaftswissen, diese Spekulation im Keim zu ersticken, weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Also ist meine persönliche, kann man zu stehen, wie man möchte, aber ich mag das nicht so gerne.
Vielleicht hat er das Gefühl, dass er dann so nah dran ist an den Fans, weißt du? Also so nach dem Motto, hey, ich erzähl euch ja, also ne, wir sind im Austausch und wenn ihr irgendwas nicht versteht, ich erzähl's euch so. Und es ist irgendwie so, nee, pass auf. Also, vielleicht gefällt er sich in der Rolle des Erklärenden. Das ist, braucht doch gar nicht weiter spekulieren. Ich weiß ja, ne? Also ist meine Serie, das ist ein Changeling, so, fertig.
Ja, aber keine Ahnung. Also ich mag's nicht, wenn man irgendwie dann als jemand, der schon alles weiß, auf die Handlung eingeht. Ich find's dann cool, wenn irgendwie die so posten, wie Sachen entstanden sind und wie sie auf Sachen gekommen sind so Design-Sachen und sowas. Das finde ich total cool und das gibt mir auch total viel. Aber Spekulationen damit zu unterbinden, zu sagen, wie es ist, wenn wir es vielleicht noch nicht so hundertprozentig gesehen haben, weil hier könnte man ja auch sagen, okay, dass die vielleicht sowas wie ein Wechselbalg ist, ne? Weil das ist ein ähnlicher Effekt, aber warum das jetzt im Endeffekt so ist, und der Effekt hat sich auch so ein bisschen verändert.
Ja, es ist, also offensichtlich ist es so, wie eben schon angedeutet, ne? Metallus hat, glaube ich, keinen Ehrgeiz, oder es ist, diese Serie, die er da macht, ist keine Serie, in der spekuliert werden soll. So, also das ist nichts, was, also das ist nicht der Kern. Also anders als bei Discovery, wo es ja auch darum ging, ganz klar, vor allen Dingen in den ersten Staffeln darum ging, herauszufinden, was da eigentlich los ist, ist das hier nicht der Kern dieser Serie.
Tja, schade irgendwie, finde ich. Ich mag das gerne.
Ich mag das auch ganz gerne, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass er hier irgendwie anders was erzählen möchte. Also sehr viel klassischer was erzählen möchte, ja.
Genau. Stimmt.
Und sich darüber freut, wenn alle verstehen, was er erzählen will, weil es geht ja hier um nichts weniger als die alten Heldinnen und Helden, ne?
Ja, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Okay, gut. Aber wie gesagt, das gefällt ja auch sehr vielen und er kriegt sehr, sehr viel Lob für diesen Kommunikationsstil, deswegen ich bin das Problem offensichtlich hier.
Ja, wahrscheinlich nicht du alleine. Also ich,
ist aber schon okay. Also.
Es ist völlig okay, wenn du mal das Problem bist. But I feel you a bit.
Star Trek gehört mir auch nicht, also ist alles gut. Ne?
Seit wann nicht mehr?
Ja, wie abgegeben, die Rechte.
Ja. Es ist. Reden wir drüber, wenn diese Staffel vorbei ist, ob das jetzt cool war oder nicht cool war.
Okay. Also die Schmiere von Vedics Hand formt sich dann zu einem schwebenden Gesicht, das einen Bericht verlangt.
Einem seltsamen schwebenden Gesicht aus irgendeinem, weiß ich nicht, 90er Jahre. Ich habe gesagt,
das wäre der große Gegner von Crash Bandicoot 1.
Ich war auch an irgendwie sowas erinnert, irgendwie, weiß ich nicht. Halt irgendwie Videogame, aber auch nicht zeitgenössisch, sondern eher so, ne, 90er oder so.
Ja.
Ja, passt.
Whatever.
Ja.
Vedic erklärt auf jeden Fall diesem schwebenden Gesicht die Situation und das Gesicht sagt, verfolgen. Vedic sagt, geht nicht. Also wenn, dann wäre das halt Selbstmord und das Gesicht so. Verfolgen. Ja, auf jeden Fall Selbstmord sich zu weigern. Okay.
Ja. Gut. Ob das wohl auch Worf ist?
Möglich. Gar nicht unwahrscheinlich. Oder Lore vielleicht, ne? Vielleicht ist es Lore.
Aber warum muss man zur Kommunikation mit Lore sich eine Hand abhacken?
Keine Ahnung, sie wächst ja auch sofort wieder dran.
Ja, aber könnte man nicht auch einfach irgendwie, oder ist es nur Show, könnte man nicht einen Knopf drücken und sagen, Verbindung zu?
Das wäre aber blöd, weil wir dann schon wissen würden, wer der Kopf ist.
Okay.
Aber vielleicht ist, also Metellus will uns offensichtlich immer zeigen, was Phase ist. Also vielleicht ist dieser Kopf auch einfach nur der Kopf. Vielleicht ist das das Wesen.
Ja, vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Also ich fand es auf jeden Fall strange, dass man mit abgehackten Händen plötzlich Kommunikation betreiben kann. Also ist das dann quasi sowas wie die Verbindung zur Verbindung über Subraum?
Oder das ist die Verkörperung, also das ist ja quasi das Naheliegendste eigentlich. Ja. Das ist die Verkörperung dieser Abspaltung von den Gründern. Also die Gründer haben sich gespalten, ein paar Leute waren nicht zufrieden mit dem Frieden mit der Föderation.
Ja.
Die wollen jetzt gerne Rache, auch für den Virus, den Sektion 31 bei denen reingesetzt hat und sowas. Ne? Und die haben sich abgespalten. Und die personifizierte Abspaltung ist nicht Vedic, sondern ist dieser Kopf. Das heißt, wenn Vedic quasi mit ihrer Mini-Verbindung, also mit ihrer, sagen wir nicht große Verbindung, sondern kleine Verbindung.
Ja.
Wenn die mit dieser kleinen Verbindung irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, dann muss sie irgendwie sich den Arm abhacken, um dann irgendwie
ein Teil der Verbindung zu werden, quasi.
Ja.
Oder zumindest ein kommunikativer Teil. Warum das über Subraum?
Vielleicht weil diese Schale da irgendwie, vielleicht ist diese Schale auch die kleine Verbindung.
Oder und, die Verbindung zur kleinen Verbindung.
Und wenn sich Vedic die Hand abhackt, dann nimmt sie wieder so ein bisschen Verbindung zur kleinen Verbindung auf und kann dann quasi dadurch mit diesem Kopf reden.
So ungefähr wird es sicher sein. Terry Metellus wird es diese Woche erzählen irgendwann.
Stimmt, wir müssen nur auf Twitter folgen. So, das Problem scheint aber auch zu sein, dass das dieses Portalgerät, was sie da von Daystrom geklaut haben, gravimetrische Verzerrung nutzt. So. Und deswegen stoßen sie das einfach ab.
Tschüss.
Genau. Und man sieht dann noch ganz kurz dieses Daystrom-Logo, als dieses Ding da von der Shrike wegfliegt. Das heißt, wir wissen jetzt auch hundertprozentig, das ist auf jeden Fall das Ding, was vom Daystrom geklaut worden ist. Also gut, da gab es auch keinen Zweifel dran, aber ja. Ne, das wurde hier nochmal bestätigt.
Show, don't tell. Ja.
Die Stimme besteht übrigens darauf, dass das Acid geliefert wird. Und offensichtlich meint die Stimme damit Jack Crusher.
Mhm.
Bin gespannt, was der noch für eine Rolle spielt für diese Gründer da.
Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau.
Auf jeden Fall noch eine sehr, sehr offene Frage.
Eine sehr, sehr offene Frage, auch mit Blick auf die letzte Szene. Aber da kommen wir dann ja früher oder später noch hin. Ich fand es bemerkenswert, wie schnell Vedic ihre gute Laune wiedergefunden hat. Ne? Also die war ja irgendwie ein bisschen bedröppelt und so, hey, das ist eine Selbstmordmission, das kannst du nicht machen, das ist alles scheiße. Und so. Und dann setzt sie sich auf den Stuhl und ist wieder gut gelaunt.
Vielleicht liegt am Stuhl.
Ja.
Das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Stuhl.
Das ist ein sehr, sehr schöner. Und auch die Drehung, wie sie dann in dem Stuhl wieder so nach vorne zink, das war auch eine sehr schwungvolle.
Wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Szene in der Vergangenheit zwischen Picard und den Kadetten.
Ja.
Picard erzählt da gerade, ja, das Essen wird sehr, sehr kalt und er erzählt gerade nochmal so von seiner Begegnung mit Damok, ne? Also beziehungsweise mit den Kindern von Tala. Wie hieß der Damok-Captain da noch? Hab ich auch vergessen.
Damok also dieser, auf dem Ozean war ja immer nur der Spruch, den er sagt. Ne?
Genau. Ja. So, auch wenn Picard gerne weiteressen würde, er bekommt dann doch wieder eine Frage von einer Kadettin, und zwar über eine Situation mit seinem besten Freund Jack Crusher, einem Navigationsmissgeschick in einem Shuttle. Und ja, Picard setzt dann wieder an. Also ich war so alt wie du und vielleicht etwas leichtsinnig. Dass der die nicht wegschickt und tatsächlich weitererzählt, ist echt ein spannender Charakterzug. Hätte ich ihm echt nicht zugetraut.
Ja.
Ich hätte gesagt, der Picard, den ich gedacht zu kennen habe, das war ein komischer Satzbau, hätte die meiner Meinung nach irgendwann weggeschickt.
Man macht er ja auch irgendwann sympathisch, ne? Also er macht es ja sehr, sehr freundlich, alles in allem.
Total.
Ja. Aber vielleicht genießt er auch noch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit.
Den Fame.
Ja, 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 und auch das Interesse, ne? So, also vielleicht hat er auch so das Gefühl, was weitergeben zu können, so, ne? Mhm. Also ich meine, mit dem Alter kommt ja, glaube ich, auch so, was weiß ich, das Gefühl, dass du vielleicht nachfolgenden Generationen noch irgendwie so ein bisschen was von deiner Erfahrung mitgeben kannst, so.
Und er will ja auch seine Memoiren schreiben, also mittlerweile, ja. 5 Jahre später. Also es passt schon irgendwie zu dem Picard, den wir in dieser Staffel erzählt bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja irgendwie, er wirkt ja sehr entspannt. Also offensichtlich hat er jetzt auch keinen Zeitdruck. So, er hat irgendwie, man hat so das Gefühl, er hat Zeit, mal abgesehen davon, dass sein Essen kalt wird, aber er lässt sich so ein bisschen, also am Anfang sah man ja so ein bisschen, er hat so ein bisschen kurz gehadert, so ist, muss, ne, das war ja so ein Gefühl von, muss das jetzt sein, so, aber dann lässt er sich drauf ein und als er sich drauf eingelassen hat, war es auch irgendwie okay.
Es wahrscheinlich, weil er nicht mehr in der Starfleet ist, auch wenn er da nochmal irgendwie die Familie beschwört später.
Ja.
Der hat ja nichts mehr zu tun.
Ja, ja, klar, genau.
Dann einfach noch ein bisschen von alten Zeiten dazu erzählen. Ja, stimmt schon. So, in der Gegenwart kommen jetzt auch ein paar Ensigns in 10 vorne, aber ins Holodeck 10 vorne. Mhm. Und fragen dann kurz, ob es privat sei. So.
Macht man das so? Gefragt,
ja. Ja, konnte man auf der D auch einfach so in ein laufendes Holoprogramm
laufen? Definitiv, ja.
Ja?
So oft sind in der D Leute irgendwie in so ein Holodeck reingestolpert, so, und haben irgendwas, so, oder du musstest es halt, glaube ich, locken, das ging schon irgendwie, glaube ich. Aber, also wie, es ist mehrfach passiert, dass irgendwer auch bei Voyager, dass irgendwann, weiß ich nicht, Janeway neben irgendwem stand und gesagt hat, so, jetzt hier mal bitte auf die Brücke kommen oder was auch immer oder so. Also, man konnte.
Ich erinnere mich, dass Riker das zum Beispiel in Farpoint konnte, ne? Da hat er ja Data gesucht.
Ja, genau, so. Also, das ist auch mehrfach passiert, dass irgendwer in ein Holodeck reingelaufen ist und dann irgendwen gesucht hat und sich umgeschaut hat und so. Was ist das denn hier? Und so, ja, ja.
Ja, nur bei DS9 ging das nicht. Das waren ja auch buchbare Holosuiten. Das ist aber, finde ich, immer noch besser. Dann kannst du irgendwie so ein Privatsphäre-Ding machen. Kannst du dann noch dir.
Mit einer digitalen Major Kira.
Genau, anzügliche Sachen angucken, ja, und sowas.
Ja, da will man ja auch seine Privatsphäre haben. Also, das ist was anderes.
Ja. Hättest du lieber so eine öffentliche oder so eine private Holosuite?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf diese Frage antworten möchte.
Gut, schön.
Aber ich hätte gerne generell mal so ein, also mir würde es voll und ganz reichen, ein öffentliches Holo-Programm, eine öffentliche Holosuite zu haben, weil ich fände es, glaube ich, schon ganz nice, mal in irgendeinem, weiß ich nicht, Dix-Roman rumzulaufen oder so.
Dix Nell, nicht Steve Dix.
Ah ja, ich, ne? Something different, ja.
Very different. Ja, mit den Tolern macht ihr leider einen Strich durch die Rechnung. Er sagt, das gibt's nicht.
Unfair.
Picard schickt die Ensigns auf jeden Fall nicht weg, sondern lässt sie da sitzen. Sicherlich auch der Situation geschuldet. Allgemein fand ich es nämlich so ein bisschen überraschend, weil das Gespräch ja eigentlich doch recht privat war zwischen den beiden irgendwie. Ne?
Ja, aber auch da irgendwie ist es vielleicht so dieses Gefühl von, wir müssen zusammenhalten. Also diese beiden Szenen sollten ja auch ein Stück weit korrespondieren miteinander. Ne? Ja. So dieses Gefühl von, wir halten jetzt alle zusammen und wenn ihr euch da hinsetzen wollt und nicht alleine sein wollt oder wie auch immer oder einen netten Ort haben wollt, so be it.
Genau, und das versucht Picard dann ja auch sofort zu nutzen, ne? Und er versucht Jack jetzt klarzumachen, dass jeder irgendwen brauche, an dem er sich festhalten könne.
Ja.
So wie die Ensigns, die gerade reingekommen sind, ne? Und die halten sich ja gerade wirklich literally fest. Ja, genau. So, ne? Es gibt so ein paar Pärchen und so.
Und, ja, hat Frank sehr gut inszeniert. Er hat festhalten gesagt. Haltet euch mal fest, bitte!
Jack hält dagegen, also ich war ehrlich gesagt immer allein, hatte nur meine Mutter, so. Und Picard sagt, naja gut, okay, vielleicht brauche auch nur ich diesen Moment hier gerade. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig für dich, aber vielleicht, dann lass es wichtig für mich sein. Ist schon okay.
Fand ich aber richtig gut, so, weil ich habe ja die ganze Zeit gedacht, als Jack das so irgendwie, der hat das ja irgendwie zweimal angesetzt und so, und irgendwie so, das ist, ja vielleicht brauche ich das irgendwie alles nicht. Und ich fand es richtig gut, dass, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja klar, du, vielleicht brauchst du es nicht, aber Picard braucht es halt so, ne? Also ich meine, ja, du weißt ja auch schon ein bisschen länger über ihn und vielleicht hast du dir da auch schon irgendwie was zurechtgelegt, wobei ich auch glaube, dass es nicht verkehrt ist, ne, für Jack, da mal irgendwie ein bisschen in Kommunikation zu treten, aber
Reden hilft,
ja. Reden hilft, absolut. Aber ich habe auch gedacht, das ist, ja, nee, das ist, vielleicht ist es einfach gerade Picard, der hier gerade was braucht.
Und ein schönes Zugeständnis von Picard an dieser Stelle, ne?
Ja, dass total.
Er wirklich auch mal sagt, nein, ich brauche das gerade, ich muss jetzt gerade mal mit dir reden. Da hat er auch was von Riker gelernt, im Prinzip, ne? So.
Absolut, ja. Und, ne, wo wir schon da sind, also ich finde tatsächlich, also man, ne, man kann jetzt irgendwie über dieses Kennenlerngespräch, sagen, also verschiedene Dinge sagen wahrscheinlich, ne, so, aber ich finde auch hier und auch, in dieser Bar-Szene in Ten Forward ist, finde ich, dass Stewart gerade wieder auch in Höchstform spielt, so. Also ich finde, der macht das gerade richtig gut.
Ja, ist recht dynamisch an dieser Stelle, ne?
Ja.
Irgendwie. Und das trotz nur junger Leute neben ihm. Ne?
Ja.
Das hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass es vielleicht auch gut tut, wenn da Leute sind, die nicht so viel Altersunterschied zu Stewart haben irgendwie. Ne?
Nee, also da ist ganz viel los und auch ganz viel Mimik und ganz viel Dynamik und so. Ich fand's echt coole Momente.
Aber apropos nicht so großer Altersunterschied zu Stewart, wir gehen mal kurz zu Beverly. Was macht die denn gerade?
Oh, was macht die denn wohl?
Ich zähle langsam, langsam, langsam und dann schneller. Und ich merke bald, ja, es gibt für mich kein Halt. Hey, schneller, schneller, bringt das einen Riesenspaß. Wenn ich erst begonnen habe, zähle ich ununterlass.
Ja, das macht sie gerade.
Genau, sie zählt.
Schneller, und, schneller.
Und die Einschläge nach diesen Lichtblitzen kommen auch tatsächlich näher.
Ja. Das merkt sie. Sie werden schneller. Ja. Nein, Seven, ich weiß gar nicht, ob sie das werden. Ich glaube, das werden sie gar nicht. Ne?
Seven hat ja Pot gefunden. Seven bringt jetzt den gefundenen Pot in Richtung Biolabor. Will sie zumindest tun. Ja. Sie koordiniert währenddessen auch, also ruft so das Biolabor an und sagt so, mach mal wieder auf hier. Ne? Ja. Und die sagen, der benutzt deinen Tricorder. Nein, ich brauche mehr als den Tricorder, mach das Biolabor wieder auf. Plötzlich dreht sich aber dann ein Ensign um, zieht einen Phaser, schießt dann auf einen Crewman in seiner Nähe. Mhm. Der überhaupt nicht weiß, was da gerade passiert ist.
Ja, jetzt auch gar nicht mehr, auf jeden Fall.
Genau. Und dann schießt er auf den Topf in Sevens Hand und der verdampft auch.
Blöd.
Mist.
Naja, aber dann kann man die Energie fürs Biolabor sparen und zum Holodeck transferieren.
Tatsächlich, ja. Seven gerät in einen Schusswechsel mit dem Mann, bis der in die flüssige Form übergeht und in einen Wandschacht sickert.
War ein bisschen spooky, fand ich.
Ja.
Also dieser Schauspieler hat auch irgendwie echt gut gespielt, so, ne?
Sehr krass verzerrtes Gesicht hat er gemacht, ne?
Ja.
Ich auch, ja. Ich frage mich aber noch, also.
Bitte.
Wir müssen noch mal kurz drüber nachdenken. Eigentlich müssten Crusher und, also Beverly und Jack müssten ja eigentlich schon geahnt haben, dass Changelings eine Rolle spielen.
Ja.
Weil die Waffe, die Beverly benutzt hat, hat ja wirklich die Leute komplett verdampft.
Ja, stimmt.
Das heißt, eigentlich müsste ich schon eine Ahnung gehabt haben. Das heißt auch, dass die vielleicht dann doch mehr involviert sind, als wir eigentlich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt schon wissen.
Das könnte natürlich sein.
Weil die Waffen, die Seven hier benutzt, sowohl jetzt als auch später,
ja,
verdampfen ja nicht, sondern
ja,
machen da irgendwas anderes.
Genau, da muss man irgendwie mehrfach draufhalten, damit es überhaupt irgendeinen richtigen Effekt hat, ne?
Ja.
Und in dem Fall hat es ja überhaupt keinen wirklichen Effekt gehabt, ja.
Also das sollten wir auf jeden Fall im Kopf behalten. Die Crushers wussten irgendwie schon irgendwas.
Möglicherweise.
Wie wir in der allerersten Szene dieser Staffel sehen.
Ja, ja, und vor allen Dingen kommen diese Visionen ja wahrscheinlich auch nicht aus dem Nix. Ne? Also ist die Frage, wie sehr Beverly da noch irgendwie involviert ist. Aber Jack hat offensichtlich noch eine andere Story, die er noch nicht mit uns geteilt hat.
Ich meine, wir haben auch von niemandem eine Blutprobe bis jetzt gesehen, ne?
Ja, ist korrekt.
Wobei Jack war zumindest ja, der war in der Untersuchung, da hat man wahrscheinlich was gemerkt.
Ja, genau, stimmt.
Naja. Genau, Seven informiert noch die Krankenstation zu diesem erschossenen Crewman.
Ja.
Und Beverly hat schon eine Ahnung, dass es bald noch wesentlich schlimmer werden wird. Was sicherlich irgendwie mit ihrem Zählen zu tun hat. Da. Ja.
Möglicherweise, aber sie nimmt es irgendwie, weiß ich nicht, ach ja, Mist, wieder jemand gestorben. Wird noch schlimmer werden. Okay, cool. Gut, ist auch nicht ihre Crew, aber ich fand's so ein bisschen trocken irgendwie. So.
Ja gut, aber die hat halt wirklich Ahnung, dass hier gerade irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert.
Ja.
Wir sind wieder im Holozentrum.
Und teils mit niemandem, ne? Klammer auf, Klammer zu. Also das hätte ja, man.
Sie sagt's laut in der Krankenstation, aber irgendwie ist das der Doktorin da auch nicht so.
Ja, man hätte ja auch mal Riker anrufen können und sagen können, so hier, die Sache mit den Energiesachen, ich glaube, das könnte zu einem Problem werden.
Irgendwer hatte übrigens geschrieben, dass die Schauspielerin der Doktorin, die ja so eine Scream Queen war, offensichtlich die Frau von Sean Tretter ist.
Aha.
Ich weiß aber nicht mehr, wo wir das bekommen haben. Wenn du davon nichts weißt, wahrscheinlich bei Mastodon.
Ja, das könnte gut sein. Da bin ich leider noch nicht so richtig unterwegs. Das müsste ich mal ändern, ne?
Ja, nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Finde ich auch gerade nicht. Aber ich meine, das hat irgendwer geschrieben, dass das die Frau von Sean Tretter ist.
Interessant.
Ja. So. Holozin vorne, hatte ich schon gesagt? Ja.
Nee, hast du nicht gesagt. Jetzt, sag doch mal.
Wir sind im Holozin vorne.
Cool.
Jack fragt Picard nach dem schlimmsten Chaos, in dem er je gesteckt hat.
Ja.
Und Picard erzählt, dass es dabei um seinen Namensvetter ging, nämlich Jack Crusher. Hier wird dann auch mal adressiert, dass es schon seltsam ist, dass Beverly ihren Sohn nach ihrem verstorbenen Ehemann genannt hat.
Auch sehr nett. Vielen Dank dafür, ja.
Genau. Aber Picard gibt ihr recht, er hätte den Sohn auch so genannt. Immerhin war Jack sein bester Freund auf der Akademie.
Und offensichtlich ein sehr feiner Kerl.
Fair enough, finde ich.
Ja.
Also ich würde mich wahrscheinlich nicht so entscheiden, aber ich kann es schon nachvollziehen irgendwie.
Ja, finde ich auch, ja. Also auch mit dem Wissen, dass er sich vielleicht auch so entschieden hätte und Beverly das wusste, dass er das okay findet, ne? Weil wir uns ja vorher gefragt haben, so ist es nicht irgendwie seltsam, das irgendwie nach dem Ex zu benennen, so, ne? Aber wenn sie wusste, dass sich beide eigentlich darüber einig sind, dass wenn hier noch ein Crusher geboren wird, dass es geil wäre, wenn es ein Jack ist oder wenn es irgendwie eine Bedeutung hätte für beide, dann finde ich das irgendwie einen ganz guten Move.
Ja, finde ich auch. Und Picard erzählt dann die Geschichte. Also, Urlaub auf Agelios 4, dort zwei Urlaubsflirts. Das Agelios-System kennen wir aus Landkarten, aber auch Agelios 2 aus TOS, nämlich Wolf in the Fold ist die Folge. Und da ist Jack the Ripper auf dem Planeten unterwegs und tötet Frauen, die sonst für Scotty und McCoy tanzen würden. Das ist übrigens eine völlig unzulässige Verkürzung der Handlung.
Vielen Dank, es ist offensichtlich auch eine völlig unzulässige Handlung.
Ja, sie ist auch ganz, ganz komische Episode. Aber guckt sie euch gerne mal an. Also Star Trek hatte auch solche Episoden. Wolf in the Fold. Genau, da ist Agelios 2, auch so ein Vergnügungsplanet halt. Und Agelios 4 scheint es auch gewesen zu sein, weil sonst wären Picard und Crusher ja wahrscheinlich auch nicht im Urlaub.
Ja.
Und hatten zwei Flirts. Offensichtlich war das, bevor Picard Captain wurde. Sie haben dann nämlich nachher wieder ein Shuttle geklaut, um zurückzufliegen und Sex zu haben.
Ja, weil sie wurden zurückgerufen, hast du vergessen. Ne? Sie wurden zurückgerufen und mussten halt quasi das den Plan, den sie vorhatten, unterbrechen.
Genau. Also zur Stargazer zurückgerufen.
Ja.
Und dann sind sie halt wieder zurückgeflogen, um Sex zu haben. Ja. Und dann sind sie wieder zurückgeflogen. Und auf diesem Rückflug Richtung Stargazer wurden sie von einem Meteoritenschauer getroffen. Und die Systeme des Shuttles sind ausgefallen. Und Picard musste dann immer die Energie zwischen den Andock-Triebwerken und der Lebenserhaltung hin und her schalten, um sie im Schneckentempo zurück zur Stargazer zu fliegen. Über 10 Stunden lang mussten sie da synchron arbeiten, damit das funktioniert. Also beide zusammen. Was eine Geschichte.
Was eine Geschichte, ja. Vor allen Dingen habe ich mich gefragt, wenn alle Sensoren ausgefallen sind, woher wussten ja nicht, wohin sie fliegen. Also, und hat die Stargazer da gestanden die ganze Zeit? Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ja, vielleicht war die gerade auf irgendeinem Dock oder sowas. Aber der kann natürlich Sternennavigation, ne? Der hat so einen Sextanten rausgenommen.
Natürlich. Ja. Der immer dabei, ja. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, die zeigt, dass Zusammenhalt eine überlebenswichtige Fähigkeit ist.
Genau, und dass man im Zweifel alles händisch lösen kann.
Auch das.
Und wo sie gerade so in guter Stimmung sind, kommt Shaw rein, gestützt von einem Stock. Mhm. Und der macht jetzt seiner ganzen Verbitterung Luft und erklärt allen Anwesenden, warum er so überaus gut auf Picard zu sprechen ist. Natürlich war er auf der USS Constance in Wolf 359, wie wir schon aus dem Abspann wussten. Mhm. Und er musste Triage bei der Rettung erleben. Er war dann begünstigt da und hat dabei viele Freunde verloren. Mhm. Insgesamt, glaube ich, 50. Ich meine, sie waren 60 Leute und 10 wurden gerettet oder sowas. Irgendwie so in diesem Rahmen.
Ich hatte 30 im Kopf, aber ist ja egal. Also auch,
kann auch sein, dass sie 40 waren und 10 wurden gerettet, whatever.
Ja.
Er hat auf jeden Fall deswegen jetzt Hass auf Picard, der auf der anderen Seite ja als Locutus von Borg der Anführer des Kubus war.
Ja,
fair. Laut Shaw dann der einzige Borg, der so tödlich war, dass sie ihm einen gottverdammten Namen gegeben haben.
Ja, also den Hass kann man jetzt irgendwie schon nachvollziehen, auch wenn ich mich an dieser Stelle frage, ob man da nicht vielleicht hätte dran arbeiten können in der Zeit, die er jetzt gehabt hat, vor allen Dingen als Führungsperson. Aber ich finde es halt, also ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar, ne, dass man diesen Hass kanalisieren will, aber irgendwie müsste eigentlich auch schon klar sein, dass Picard da eigentlich der falsche Ansprechpartner ist. So. Also
ja. Du bist da sehr gnädig. Also ich weiß nicht, bei Sisko,
ja,
ne, bei Sisko hat man die exakt dieselbe Ablehnung. Gut, da war es nicht die Crew, sondern seine Frau.
Ja.
Könnte man vielleicht noch ein bisschen härter, aber whatever so, ne? Leid soll man nicht gegeneinander aufmessen und sowas, ne? Aber selbst da war die Ablehnung ja schon unfair.
Ja.
Wenn wir Emissary gesehen haben, da haben wir alle gedacht, ja, aber wie geht er mit Picard um? Ne? Das hast du, glaube ich, auch mehrfach schon gesagt. Ja. Aber das war durch die relative Nähe der Zeit noch verständlich. Wolf 359 war 2367 oder 66, wahrscheinlich eher 67. Emissary war 2369. Das heißt, das waren 2 Jahre dazwischen.
Mhm.
So. Jetzt haben wir 2401, 34 Jahre später. So. Hätte man da nicht irgendwann als irgendwie Mensch, der offensichtlich kompetent ist und offensichtlich intelligent ist, das haben wir ja bei Shaw schon gemerkt,
ja,
hätte man da nicht irgendwann Ratio über Emotionen bringen können oder sollen? Also was er hier mit Picard macht, ist ja eine klassische Täter-Opfer-Umkehr im Prinzip. Picard ist entführt worden und wurde von den Borg übernommen.
Ja.
Da kann ich nichts dafür. So. Keine Ahnung. Schwierig.
Ich finde es auch schwierig. Also ich meine, er findet es ja auch schwierig, ne? Also er betitelt sich ja am Ende dieser Szene als Asshole so selber, ja, ne? Also es ist vielleicht auch so ein bisschen aus ihm rausgeplatzt, auch wenn ich nicht weiß, warum er quasi geplant ins Holodeck gegangen ist, ne? Ja, I don't know. Also ich finde es tatsächlich auch bemerkenswert, dass er sich da auf dem Weg nicht irgendwie. Also klar, es ist eine fürchterliche Situation, ne? Also lass uns das nicht schön reden, ne? Es ist eine fürchterliche Situation. Es
absolut
sind, ne, tausende Menschen gestorben. Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du, ne, wenn du da irgendwie mit so einer Crew unterwegs bist, was dir passieren kann, dass du Leute zurücklassen musst, so, ne, worst case, so. Also ich kann den Schmerz verstehen, ne, auch den Schmerz nach 30 Jahren verstehen, auch, ne, wenn ich glaube, dass man da vielleicht auch hätte irgendwie ein bisschen dran arbeiten können, aber wer weiß, vielleicht hat er das auch gemacht und es ist so ein traumatisches Erlebnis für ihn, dass es halt irgendwie noch in ihm steckt. Aber zumindest nach 30 Jahren hätte er verstehen können, sollen, müssen, naja, dass Picard halt einfach nicht der richtige Ansprechpartner ist. Na, im Gegenteil.
Ja, also den Hass auf die Borg, fair enough, ja, auf jeden Fall.
Aber die können sich lieber zusammensetzen und einen trinken und die Borg hassen, weil ich meine, was schleppt Picard wahrscheinlich alles mit sich rum?
Ja, gut, aber man kann jetzt natürlich dazu sagen, die sind alle am Ende, ne? Und ja, Shaw ist mal doppelt am Ende, weil der war eigentlich auf einer ganz normalen, irgendwie entspannten Forschungsmission, ja, und ist jetzt quasi kurz vorm Tod und das hat auch wieder Picard verursacht im Prinzip.
Ja.
Das heißt,
es kann natürlich auch irgendwas triggern. So ein
Flashback,
ja,
irgendwie.
Ja, ja, ja,
genau. Auf jeden Fall ist das alles ein veritabler Grund dafür, dass Shaw sich so dermaßen unfreundlich benimmt, ununterbrochen. So. Weil bei aller Kompetenz muss ich mich fragen, wie Shaw mit diesem Verhalten Captain der Titan geworden ist.
Ja, aber ich glaube, genau das liegt darin begründet, ne, was du gerade gesagt hast, ne? Also das ist halt keine normale Situation. Wir sind ja gerade am Ende und das sollten wir nicht vergessen, ne? Also ich finde, das fühlt man halt auch noch ein Stück weit. Wir sind ja am Ende der Geschichte und alle denken, das ist das Ende der Geschichte und genau, vielleicht ist durch diese ganze Nummer Shaw sogar so ein bisschen retraumatisiert. Also ich finde, das kann man schon ganz gut dadurch begründen, dass er jetzt nicht Mr. Nice Guy ist. Das war ja auch vorher nicht, aber dass er jetzt hier so über die Banden schlägt, glaube ich, kann man schon ganz gut mit der Situation erklären.
Retraumatisierung, haken wir das als dieses ab. Mhm. Schön war auf jeden Fall in dieser Szene, dass natürlich die Sternzeit gepasst hat. Ne? 44002.3 ist genau die Riker einträgt, als er das Kommando über die Enterprise D hat,
ja,
als sie auf dem Weg zu Wolf 359 waren, weil die Enterprise D hat ja nicht daran teilgenommen an der Schlacht, die hat ja nur das Ergebnis gesehen.
Ja.
Und wir hören auch Audio aus dieser Episode aus Best of Both Worlds Part 2 und darunter dieses I am Locutus of Borg.
Ja.
Also es sind so Audioschnipsel, die da eingespielt worden sind. Jack will bei diesem ganzen Rant, den Shaw da loslässt, dazwischen gehen.
Mhm.
Picard hält ihn aber auf und verlässt dann wortlos das Holodeck. Ja, Jack folgt ihm und Shaw bleibt sitzen. Die ganze Crew guckt, also die ganzen Ensigns gucken den mit einer Mischung aus Mitleid und Irritation irgendwie an und er sagt, naja, gut, Arschloch war irgendwann ein Ersatz für Scham. ja.
Ja.
Aber yes. ich glaube immer noch nicht, dass man mit dem Ansatz, Arschloch ist ein Ersatz für Scham, Captain eines sehr, sehr hochgerankten Schiffs in der Föderation wird.
Ja, weiß ich nicht. Also ob du Scham brauchst in einer militärischen Organisation oder ob die Scham da immer weiterbringt, also vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht immer. Also vielleicht, ich glaube, dass. Also ich weiß auch nicht, ob Arschloch dich weiterbringt, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich mehr erfolgreiche Arschlöcher findest als Schambolzen.
In der Föderation.
In der Föderation oder in den militärischen Vereinigungen. Sorry, wenn er für irgendwie sowas arbeitet, aber das ist eine wilde Spekulation.
Ja, wir hatten ja ein paar HörerInnen, da könnte man ja schreiben, sollte man lieber Schambolzen oder Arschloch oder wahrscheinlich eher beides sein.
Im Militär, Klammer auf, Klammer zu.
Genau.
Ja.
Von mir aus auch bei anderen Arbeitsstellen, schreibt doch mal dazu.
So ganz generell, was ist euer Way of Life? Schambolzen oder Arschloch?
Jack holt Picard auf dem Gang ein und zeigt Mitgefühl. Picard ist aber dann seltsam, ja, abweisend, muss auf jeden Fall jetzt erstmal mit sich selbst klarkommen, zumindest ist das bei mir so rübergekommen,
ja,
oder?
Naja gut, ich meine, auch das ist für ihn natürlich eine total belastende Situation, ne? Weil wir wissen irgendwie, dass das für ihn nicht, auch nicht so wirklich ab, also wahrscheinlich kannst du was auch nie abschließen, ne? Also das haben wir ja auch in den Filmen gesehen, immer mal wieder so, das ist ja Thema. Ja, in
Staffel 1, als er von dem XB Lucutus genannt worden ist.
Ja, ja, genau.
So, oh Gott. So,
ja. Ne? Also das, ich glaube schon, dass ihn das sehr mitnimmt, ne? Also das, ja. Ne? Und dafür hat er ja noch irgendwie einigermaßen geschmeidig reagiert, ne? Der hätte ja auch irgendwie aus der Haut fahren können, aber er entzieht sich ja quasi diesem Gespräch, vielleicht auch, weil es zu schmerzhaft ist. So, und dann kann ich schon nachvollziehen, dass er dann irgendwie erstmal sagt, so, Alter, das ist vielleicht das Schlimmste, was in meinem Leben an schlimmen Dingen passiert ist, und es gab eine ganze Menge schlimmer Dinge.
Davon kann man ausgehen.
Ja, ja. Lass mich mal gerade in Ruhe, ich musste einmal kurz durchatmen, nach dem, was der mir da in den Kopf geworfen hat.
Beverly hat zu Ende gezählt. Sie kommt jetzt zu PK und Jack und hat jetzt eine These.
Ja.
Das Ganze sei nämlich wie bei Wehen vor einer Geburt.
Ach.
Und wenn die Theorie stimmen sollte, dann würde die nahende Geburt die Titan zerstören.
Mhm.
Jack bringt das aber auf eine Idee. Oder wir surfen auf den Energiestößen, die diese Geburt auslöst, aus dem Ereignishorizont raus.
Natürlich.
So.
Warum ist da nicht vorher schon jemand draufgekommen?
Also ich finde es grundsätzlich einen guten Plan, weil Energiestöße sind halt, naja, Energie halt.
Ja, ja, klar, absolut. Ja.
Ja. Und die kann man ja auffangen.
Ja, sie machen ja jetzt zwei, ne? Es ist ja so eine Doppelstrategie, ne? Es ist, ja. Also sie, das fand ich ganz, ich habe es am Anfang gar nicht gerafft, ne? Aber ja, sie nutzen das Ding ja jetzt dann in zwei Wegen.
Ja, also sie erzählen erstmal Riker von dem Plan und der hält sie für verrückt. Beverly treibt diese Geburtsmetapher dann aber auf die Spitze und sie sagt, ja, wir schwimmen hier im Fruchtwasser irgendeiner Lebensform und wir haben ja auch schon ähnliche Lebensformen getroffen. Ich erinnere mal an Farpoint Station, sagt dann Picard, ne? Und wir erinnern uns ja, Farpoint Station war ja quasi selber sowas wie eine Lebensform, beziehungsweise auch das Schiff, das sie dann irgendwann treffen, war ja eine Lebensform. Mhm. Ne? Also übrigens auch eine formwandelnde Lebensform,
ja. Da
kann man auch mal wieder dran erinnern. Riker erinnert das sofort an John Luke und seine Shuttle-Geschichte mit Jack Crusher.
Mhm.
Und so ähnlich ist die Situation ja jetzt auch. Die Triebwerke würde ihre Energie der Lebenserhaltung verbrauchen. Sie hätten keine Navigation für das Asteroidenfeld und eventuell könnte die Energieanlage sogar wegen der Energiewellen explodieren.
Sieht alles nicht so schwierig. Gut aus, ja.
Genau. Im Endeffekt überzeugt ihn vor allen Dingen Beverly, die betont, dass Deanna ihm sagen würde, dass es immer um Vertrauen geht. Also lässt sich Riker auf den Plan ein. Und dann hat er noch so einen Tipp für die. Aber bevor wir zu diesem Tipp kommen, was sagst du denn zu dieser Überzeugungskraft von Beverly?
Ich habe kurz gedacht, das ist ein gewagtes Spiel, ne? Also ich finde, dass Riker auch irgendwie es übergriffig finden könnte, wenn er irgendwie von Beverly hört, was Deanna sagen würde. Auf der anderen Seite kennen die sich halt alle in- und auswendig, ne? Also ich meine, die haben sich ja, die haben einfach sehr viel Zeit ihres Lebens miteinander verbracht. Und sind ja auch alle irgendwie sowas wie befreundet offensichtlich, ne? Oder, also ich meine, Beverly war halt 20 Jahre weg, aber das ändert ja nichts daran, dass die sich irgendwie mal nahe waren und auch Troy und Beverly ja Zeit miteinander verbracht haben. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so anmaßend, wie es im ersten Moment klingt. Also vielleicht weiß sie wirklich, wie Deanna reagieren würde und vielleicht weiß auch Will das, dass sie das weiß. Und deswegen hat sie einen Hebel. Aber also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön oder fand es sehr schön, an dieser Szene zu sehen, wie diese alten Damen und Herren hier wieder miteinander anfangen, Pläne auszuhacken. Also Riker braucht ja einen Moment, aber es kommt schon so ein bisschen hier dieses TNG-Gefühl auf.
Das auf jeden Fall. Also, dass sie zusammen hier einen Plan machen, finde ich total gut. Ich finde, das Argument von Beverly ist aber halt, also für mich hat sich ein anderes Argument viel eher angeboten.
Ja.
Weil die Alternative, die Riker jetzt hätte zu diesem Plan, ist warten, bis sie sterben.
Ja, das wird ja auch so formuliert, ne? Aber ich meine, du kannst natürlich auch sagen, die Alternative, die sie haben, ist warten bis zum Sterben und dass vielleicht noch irgendwas anderes passiert. Da sind wir halt wieder bei so ethisch-moralischen Problemen, die uns in letzter Zeit offensichtlich mal beschäftigt haben, ne? Nämlich, also sowas wie eine Frage, also Riker weiß ja nicht, was in den, weiß auch immer, zwei Stunden, die jetzt noch verbleiben, passiert, so, ne? Und wenn er der Überzeugung ist, dass dieser Versuch, den sie da vorhaben, eine, weiß ich nicht, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für tot bedeutet, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, wenn sie einfach noch abwarten? Weil wer weiß schon, was passiert.
Also das ist, keine Ahnung, das ist magisches Denken irgendwie. Das ist so wie, der Klimawandel passiert, lass doch lieber mal, anstatt irgendwas zu unternehmen, hoffen, dass irgendwann eine Technologie kommt, die das alles löst. So.
Er wusste ja zumindest, dass vielleicht noch da draußen mit dem Würger unterwegs ist. So, ne? Also das könnte ja.
Was soll die denn machen?
Keine Ahnung.
Die hat sie gerade noch abgeschossen.
Aber es könnte ja durchaus sein, dass sie wissen ja, dass sie daran interessiert ist, dass sie Jack lebendig bekommen. Vielleicht ist das noch irgendwas, woran er sich festhalten kann, so, oder? Was weiß ich, du weißt ja auch nicht, auf was für eine Idee die noch kommen.
Ich finde aber auch, dass Riker das gar nicht als Argument nutzt, dass hier noch was passieren könnte.
Nee, macht er nicht. Nee.
Also das sagt er mal ganz kurz, aber dann sagen die anderen, ja, woher soll denn Verstärkung kommen, ganz im Ernst so. Ne? Und dann sagt er, ja, aber hier hätten wir zumindest noch die Chance, irgendwas zurückzulassen, und guckt ja auf die Nachricht, die er gerade Troy schicken wollte. Ja. So. Und ich glaube, das ist sein Punkt. Ne? Wenn die halt da mitfliegen, dann würden sie im Zweifel explodieren und dann könnten sie gar nichts zurücklassen.
Ja.
Und wenn sie aber hier sterben, dann können sie irgendwas zurücklassen. Aber das finde ich ein super schwaches Argument.
Aber ich meine, es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass er aufgegeben hat. Und das, was Beverly hier versucht, ist ja, ihn daran zu erinnern, dass er vertrauen soll. Dass er vertrauen soll auf Möglichkeiten und dass er aus seiner Rolle rauskommen soll, in der er gerade drin steckt, ne? Also.
Aber Beverly muss sich auch mal entscheiden. Am Anfang der Staffel hat sie nur gesagt, trust no one. Jetzt trust everyone.
That's a little bit different in this situation.
Ja, ich weiß.
Aber ich fand das schon nachvollziehbar an der Stelle irgendwie. Ja. Also gerade für den Riker, der halt irgendwie mit gebeugtem Rücken und Kopf nach unten am Fenster steht und an nichts mehr glaubt, dass Beverly irgendwie sagt, so erinnere dich mal daran. Das Wichtigste, was wir hatten, sind wir. So.
Das Fazit ist auf jeden Fall, Riker musste sich hier überzeugen lassen. Das war wichtig, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, fürs Drehbuch vor allem, ja.
Und da gibt er noch einen Tipp, nämlich, dass diese Strahlenschutzabdeckungen der Warp-Gondel manuell geöffnet werden müssen, damit die Energie direkt in den Warp-Kern kommen kann. Und dann können sie per Hand durch das Asteroidenfeld navigieren. Riker endet auf jeden Fall mit Let's get the hell out of here.
Mhm.
Und Let's get out of here und Let's get the hell out of here hat er ungefähr 700 Mal in TNG gesagt. Der Jörg Hillebrand hat sehr, sehr schön auf Twitter gezeigt. Der hat das in Heart of Glory gesagt, in Where Silence Has Lease, in The Royale, The Endless Degree, Half a Life, Darmok, Thine Own Self, Emergence, All Good Things. Das ist immer wieder Let's get the hell out of here
und
Let's
geil.
Get out of here.
Ach,
ist Rikers Satz. Genau.
Sehr, sehr nice.
Der hält jetzt eine schiffsweite Ansage.
Mhm.
Er nennt diesen Surftrip, den sie jetzt eingehen, ein höllisches Risiko. Und er beschwört den Crewgeist, damit sie es schaffen können.
Ja.
Schöne Ansprache, oder?
Finde ich auch. Hat er gut gemacht.
Ja.
Kann er.
Picard und Seven gehen jetzt zu Shaw in sein Quartier.
Mhm.
Picard weiß, dass er jetzt der letzte Mensch ist, den Shaw sehen will. Aber sie brauchen halt seine Hilfe, obwohl Shaw in der Tat, wie Picard sagt, ein Dipshit from Chicago ist.
Aber halt auch hier so ein schmieriger Grease Monkey, ne?
Ja, genau. Der Schauspieler von Shaw kommt übrigens wirklich aus Chicago.
Ach was.
Ja.
Witzig.
Todd Cheswick? Ich glaube, so heißt er, ja, genau.
Fand ich auf jeden Fall ganz nice, dass er hier irgendwie das nochmal so ein bisschen umgekehrt hat und seine Begrifflichkeiten genutzt hat. Ja.
Genau. Genau. Shaw kennt den Plan und er weiß jetzt, dass diese Gondelabdeckungen 2 Jahrzehnte alt sind und keiner dieser Techniker weiß, wie man sie kurz schließt, die er damit hat.
Bisschen ärgerlich. Was sagt das über das Personal aus? Was?
Die sind alle jung. Das sagt es darüber aus.
Ja, gut.
Shaw bittet Seven jetzt, ihm 5 Minuten Zeit zu geben und ihn dann in der Gondelkontrolle zu treffen. Jetzt bekommt Shaw also seinen Heldenmoment.
Mhm.
Ist ja schön. Ich habe ihn den aber nicht mehr gegönnt nach dieser letzten Szene.
Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich finde hier auch Kommunikation, ne? Solange wir irgendwie im Gespräch bleiben, da können wir vielleicht beide aneinander wachsen. Also wenn Shaw und Picard vielleicht noch irgendeine Ebene zueinander finden, könnte ja das vielleicht möglicherweise auch irgendwie was werden. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, dass die hier nochmal irgendwie aufeinander zugehen müssen.
Okay. Beverly zählt die Abstände zwischen den Wehen. Shaw und Seven fangen in der Gondelkontrolle an zu arbeiten. Die sind sich bewusst, dass das jetzt der Moment ist, wo der Wechselbalg sinnvollerweise eingreifen könnte. Und Seven hasst es zugeben zu müssen, aber Sean hat recht. Und deswegen berichtet sie an Riker. Hm. Der leitet jetzt alle verfügbare Energie auf die Triebwerke um. Beim Surfen nennt man das, was sie übrigens jetzt gerade machen, anpaddeln. Also du musst eine Geschwindigkeit aufbauen, um dann von der Welle erfasst zu werden.
Ah, und deswegen haben die das bisher, sind die Wellen so über sie drüber weggeschwappt quasi, ja?
Genau, mhm. Genau. Also wenn du mit dem Surfbrett einfach in der Welle hängst, dann knallt die vielleicht über dich drüber oder vielleicht schmeißt sie dich auch um oder sowas, aber die bringt dich nicht nach vorne. Wenn du aber schon eine bestimmte Geschwindigkeit hast, dann kann die Welle dich greifen und dann reißt sie dich nach vorne und dann, das ist auch der Moment, wo Surfer dann aufstehen können und die Welle reiten quasi.
Okay, genau. Und genau das passiert dann gleich, ich verstehe.
Genau. Ja. Esma, also dieser Bajoraner, warnt, dass nur wenige Minuten Lebenserhaltung haben. Riker fordert die Besatzung auf, tief einzuatmen.
Okay, alle gucken nur sich auch so ein bisschen an, so, meint ihr das ernst?
Okay. Sean sagt, ja gut, aber ich brauche noch ein paar Minuten für die Gondelabdeckung. Ne? Beverly sagt, ja, du hast zwei, weil die letzte Welle kommt in 2 Minuten. Ne? So.
Ups.
Und Riker übergibt dann die Steuerung an Picard, weil der Einzige ist, der Erfahrung mit Blindflügen hat.
Okay. Aber der ist auch 137 Picard. Jahre alt.
Genau. Also der am Ende von Staffel 1 konnte der noch nicht mehr die La Serena fliegen, weil er mit der Steuerung nicht klarkommt. Aber gut, hier muss er ja auch nur Befehle erteilen und nicht irgendwie selber steuern. So. Aber es gab natürlich den schönen Moment, als er sich dann auf den Captain's Chair setzt und die TNG-Fanfare kommt und er das Picard-Manöver machen muss. Hast du es gesehen?
Was ist Picard-Manöver? Nee, ich habe nur sein Engage gehört.
Nee, bevor er sich hinsetzt, zieht er kurz seine Uniform runter.
Ach so, hat er es echt gemacht? Das habe ich nicht gesehen. Gemacht, ja. Er hat doch gar keine an. Wie geil.
Also. LaForge soll sie jetzt in die richtige Position für die Welle bringen und die Achtertriebwerke auf ein Viertel stellen. Also schon mal langsames Anpaddeln quasi. Und dann sagt er, activate. Nicht engage.
Nee, er sagt doch irgendwo engage.
Weil er sagt activate. Nun gut.
Ihr wisst es besser. Ich möchte jetzt nicht schon wieder mit dir streiten.
Wir kommen jetzt zum Surftrip.
Ja.
Alle arbeiten daran, die Energie an die Schubdüsen umzuleiten. Natürlich außer die Energie für das Holodeck, die bleibt unberührt. Ne?
Es gibt immer noch ein Holodeck. Es geht ja immer munter weiter. Genau. Wir trinken immer noch Leute Whisky. Ja.
Sean ist jetzt an der zweiten Gondel. Riker fragt, ob sie es alleine schaffen. Und Seven und Sean sagen, ja, klar, das klappt schon.
Ja. Ne? Wir haben überhaupt keine Zeit, aber es geht schon. Aber es wäre auch kein Platz gewesen für mehr Leute. Ne?
Doch kurz danach meldet sich nämlich LaForge in der Gondelkontrolle. Sie sei da, um zu helfen. Come on. So.
Moment.
Für wen war das denn jetzt ein Twist? So.
Ja.
Na, aber Twists will man uns
auch nicht erzählen. Genau, wir kriegen die Geschichte erzählt, die wir erzählt bekommen.
Genau. Seven durchschaut es schnell, hält ihren Phaser an den Kopf und kann sie dann als Wechselbalg identifizieren, weil LaForge sie mit Commander Hansen anspricht, statt Commander Seven.
Hm.
Ob Seven eine ähnliche Frage bei irgendeinem anderen Crewman gehabt hätte?
Wahrscheinlich nicht. Aber das Drehbuch meint es ja gut mit ihr.
Genau. Und sie erschießt diesen Wechselbalg ja und dann leuchten die Augen kurz rot auf, aber ansonsten passiert nichts. Also es gibt keine Auflösung oder sowas.
Nee.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht auf Stun geschossen hat, aber ich weiß auch nicht, ob man das machen sollte bei Wechselbalg.
Nee, weiß ich auch nicht so genau.
Wir werden es in der nächsten Folge sehen.
Vermutlich.
Sean nimmt aus der Szene hoffentlich mit, dass Seven gerne Seven genannt werden möchte.
Ja, habe ich auch gedacht. So, er fragt ja dann auch mal nach, so, ne?
Genau.
Ja.
Und Seven erwähnt nochmal, out of respect. So.
Hast du verstanden? Ja.
Ja. Sean hat das jetzt geschafft und diese zweite Gondelabdeckung ist offen. Die richtige LaForge meldet auf der Brücke, aber ein besonders großes Asteroidenfeld vor ihnen. Und deswegen gibt es eigentlich nur noch eine mögliche Lösung. Picard bittet Jack bei der Navigation zu helfen.
Warum auch immer?
Ja, und vor allen Dingen mit welcher Befähigung, frage ich mich. Da sitzen extrem gut ausgebildete Sternflottenoffiziere hin. Und Jack Crusher ist der hier navigieren soll.
Ja, habe ich auch nicht gerafft. So. Was? Ja, ist ja schön, dass der Vater und Sohn zusammenarbeiten. Ja, weird, aber warum?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Verstehe ich wirklich nicht. Ja. Er macht das allerdings natürlich sehr gut. Warum er das so gut machen sollte, wenn er nicht Sternenflotte ist und
Er ist im Weltraum aufgewachsen, ne, und ist immer unterwegs gewesen, also dass der guten Schiff fliegen kann, das würde ich ihm jetzt zugestehen, so, ne, wenn die vor allen Dingen immer so eine Zwei-Frau-Mann-Mission unterwegs gewesen sind, wie sich das ja so andeutet.
Ja, bei LaForge doch auch.
Ja, klar, Aber LaForge hat offensichtlich irgendwas anderes zu tun. Die muss ja die ganze Zeit die Triebwerke ein- und ausschalten.
An, aus. An, aus.
Ja, gut. Ja, wenn es halt so ist, ne? Damit die Lebenserhaltung noch ein bisschen funktioniert.
Ja.
Riker befiehlt übrigens jetzt, die Triebwerke sind auf 98% und es gibt keine Energie mehr zum Umleiten. Und das Holodeck, wie gesagt, können wir nicht anfassen. Riker befiehlt deswegen jetzt, die Lebenserhaltung anzuzapfen. Mhm. Das erhöht natürlich die Stakes, weil wenn das jetzt nicht klappt, dann sterben sie alle einen ziemlich bitteren Tod durch Ersticken.
Mhm.
Aber es klappt.
Natürlich.
Die Welle geht los, ja. Die Energie fließt durch die offenen Abdeckungen direkt in den Warpkern und bringt die Systeme alle wieder zum Laufen. Und Picard befiehlt LaForge dann, die Triebwerke zu zünden und so jetzt auf der Welle zu reiten. Und der Nebel um sie herum verändert sich auch.
Mhm.
Und dann taucht plötzlich die Shrike vor ihnen auf. Sie wartet. Und laut Vedic auch so mit offenem Maul, sagt sie oder sowas. Mhm. Ne, so. Und sie freut sich. Ja, jetzt der Jäger und da kommt die Beute und sowas. Ne? Mhm. Und in dem Moment hat Riker eine Idee. Der setzt den jetzt wieder funktionierenden Traktorstrahl ein, schnappt sich damit ein Stück Asteroid und nutzt den Schwung, den die Titan hat, um den Asteroid vollständig auf die Shrike zu schleudern. Beverly fragt dann auch, Will, hast du gerade einen Asteroiden geworfen?
Maybe.
Ja, vielleicht habe ich das gemacht.
Ist natürlich ein gewagtes Manöver gewesen, weil der wusste ja nicht, dass dieses Portal-Dingsbums nicht mehr einsatzfähig ist, weil sonst hätte genau das gleiche passieren können, was mit dem Schießen Sie alles, was Sie haben, 4 Torpedos ja. passiert ist in der letzten Folge, nämlich es taucht hinter Ihnen wieder auf und Sie sind platt.
Ja, wobei der Überraschungsmoment war ja tatsächlich auf Ihrer Seite.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
War ein extrem schöner Move irgendwie.
Auf jeden Fall. So. Ja. Ja. Es geht bestimmt auch als Riker-Manöver irgendwo in die Geschichte ein.
Es gibt schon zu viele Riker-Manövers. So. Unter anderem auf diesen Stuhl von hinten zu steigen. Geht aber auf der Titan nicht.
Ich fahre mal die Treppe runter.
Ja. Das ist immer irgendwo eine Treppe auf der Titan. So, auf der Shrike wird der Warp-Kern-Not abgeschaltet und die Impulstriebwerke gehen auch offline und Vedic ist tatsächlich hier mal am Verzweifeln. Bis jetzt war sie immer irgendwie Herrin der Lage, ja. Aber jetzt verzweifelt sie. Ihre Beute ist ihr schon wieder verloren gegangen.
Tja. Ärgerlich, 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 ja.
Sehen wir Vedic wieder?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Also ich hatte tatsächlich kurz gedacht, irgendwie, das Schiff ist so im Eimer, dass es jetzt explodiert, aber dann sagte irgendwer sowas wie, es dauert eine Stunde, bis wir wieder Warp haben. Das ist es. Okay, alles klar. Weil irgendwie was fand ich am Anfang nicht so ganz klar, was da jetzt auf diesem Schiff passiert. Und ich habe kurz gedacht, so, ach, echt krass, und die machen so einen Wirbel darum, dass sie jetzt hier die Schauspielerin des Jahres irgendwie an den Start gebracht haben. Und dann für 4 Folgen? Und dann ist sie weg? So, okay,
crazy. Ja, damit hatte sie aber schon mehr als derjenige, der als größter Widersacher aller Star Trek, von ganz Star Trek gezeigt worden ist.
Moriarty?
Nebel. Nein, Khan.
Ach so, ja, stimmt.
Da immer wieder so Abstimmungen, dass Khan der größte Widersacher in ganz Star Trek war.
Um Gottes Willen. Also ja, das lasse ich für TOS vielleicht ja gelten, aber meine Herren, dieser Film. Egal. Nee, die kommt wieder.
Shaw und Seven treffen jetzt auf der Brücke ein, als der Nebel langsam aufbricht und dann sieht man plötzlich tausende quallenähnliche Kreaturen um das Schiff schwimmen.
Ah, Mensch,
warum haben die Augen?
Ich habe keine Ahnung. Damit sie süß aussehen.
Ein bisschen, genau, die war so ein bisschen Kindchenschema auch, ja. Ne?
Hatte irgendwie was, ich hatte aber auch kurz ein bisschen an Pac-Man und diese Geister von Pac-Man erinnert.
Stimmt, richtig. Also irgendwie wirkt das für mich auch komisch irgendwie. Aber,
ich hätte es geil gefunden, wenn er so ein großer Pac-Man von links durchs Bild ging.
Ja. Ja,
egal.
Beverly flüstert noch to seek out new life.
Mhm.
Die hat offensichtlich
den Vorspann gesehen,
ja. Genau. Und Riker, der froh ist, überlebt zu haben, meint, sie sollen boldly get the hell out of here.
Geiler Spruch, ja.
Ja, wieder ein get the hell out of here, ja. Von Riker. Und er befiehlt dann LaForge, sie auf Warp zu bringen. Und die gesamte Titan-Besatzung, sogar Shaw selbst, sind sehr erleichtert, dass sie diese Tortur jetzt gemeinsam überlebt haben, ja. Und jetzt nach Hause gehen können.
Finally.
Aber wir sind noch nicht finally in dieser Episode, denn
wollte gerade sagen, wir gehen noch eine gut, alles gut, das war's. Schöne 4 Folgen gewesen, abgeschlossen.
so ein bisschen wirkt so. Ne? Ja. Wir gehen nochmal kurz 5 Jahre zurück. Picard schließt seine Geschichte mit den Kadetten ab und erklärt, dass man nur so gut sei wie die Menschen um einen herum und dass die Besatzung ein Teil von ihnen werden soll und sie heben dich hoch, damit du die Dinge erreichst, die du nie alleine schaffen könntest. So. Mhm. Und er versucht wieder weiter zu essen, aber dann gibt's noch jemanden aus der Bar, der das Wort ergreift. Es ist nämlich Jack.
Ach.
Mit Hut. Also ja. Getarnt. So.
Absolut getarnt. Ansonsten sehen sie ja auch aus wie Zwillinge, der Picard und Jack, ja.
Der junge Jack, das müsste jetzt ja 5 Jahre her sein, das heißt, der war so 16 da.
Wenn er jetzt 24 ist?
Der ist doch jetzt 21.
Ich dachte 23, 24, 26.
25. Das spekuliert Picard, dass er 23, 24 ist, aber Picard offensichtlich vergessen, wann Nemesis war.
Ach so. Vielleicht war er nicht im Film. Echt? Sagt er 21?
Ja, also es ist auf jeden Fall 21, 22 Jahre her, dass Nemesis war.
Ja, okay. Ne? Ja.
Nemesis war 79, wir sind jetzt in 2401. Das sind 22 Jahre maximal. Das heißt, gehen wir mal davon eher aus, dass Jack 21 ist. Minus 5, weil das vor 5 Jahren war, dann war er 16.
Ja, sieht aus wie ein typischer 16-Jähriger.
Gut, ja. Aber egal, der ist ja 16, das müssen wir jetzt aber kaufen. Mhm. Er erwähnt auf jeden Fall, wie Picard über sein Leben und das Leben in der Sternflotte gesprochen hat und er fragt sich, ja, was ist denn eigentlich mit dem Leben außerhalb der Sternflotte? Was ist mit einer richtigen Familie? Mhm. Und Picard antwortet, die Sternflotte ist die einzige Familie, die ich je brauchte. Tja.
Autsch.
Autsch. In der Gegenwart erinnert sich dann Picard plötzlich daran, dass er das dem 16-jährigen Jack gesagt hat. Mhm. Und für ihn ist das dann natürlich irgendwie eine Erklärung, dass Jack nichts mit ihm zu tun haben wollte.
Ja.
Alle Vorurteile quasi wurden bestätigt, die es jemals über ihn gab. Ja.
Okay. So. Wissen wir das also auch?
So, jetzt kommt noch die Auflösung mit Riker und Troy. Zumindest ein Teil der Auflösung, weil Riker spricht jetzt über Funk mit Troy und versucht ihr seine Gefühle zu erklären, die er nach dem, was die Titan gerade durchgemacht hat, empfindet. Sie sagt erstmal, ja, ich bin froh, dass es dir gut geht und dass es der Besatzung gut geht. Mhm. Und er sagt, ja, aber jetzt ist irgendwas anders. Mhm. Also wir sind irgendwie Zeugen einer Geburt geworden und irgendwie hat mich das dann erinnert, dass da draußen ein ganzes Universum ist. Und das ist sowohl schön als auch erstaunlich. Und sie sagt, du hast lange nicht mehr so was Schönes gesagt. Mhm. Das heißt, mit dieser Szene denke ich irgendwie, dass man uns sagen wollte, diese unendliche Leere, die Riker spürt, das ist einfach auch, das sind so diese, nichts hat mehr eine Bedeutung, mhm. Gedanken. Absoluter Nihilismus, so.
Ja, und auch halt eine krasse Beschäftigung mit sich selber, ne? Und es ist jetzt so ein bisschen, vielleicht so wie, er hat wieder nach oben geschaut, er hat jetzt wieder rausgeschaut, er hat wieder gesehen, was es da alles gibt an tollen Dingen und was da alles so vor ihm liegt und was da alles in seinem Leben ist, inklusive seiner Familie halt auch so. Ne? Also ich glaube, das ist es vielleicht auch so ein bisschen so dieses, ich komme raus aus meiner eigenen düsteren Spirale und nehme nochmal wahr, was alles um mich herum ist.
Ich finde, dass er mir in Nepenthe ein bisschen positiver durch rüberkam irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass er jetzt wieder diese Lebensfreude und diesen Sinn irgendwie gefunden hat
ja.
Und diese Schönheit des Universums auch sehen kann, die er auch damals immer gesehen hatte irgendwie.
Ja. So.
Ist auch schön für Kestra, finde ich.
Ja, auf
jeden Fall. Ich denke immer an Kestra.
Ja.
Ich hoffe auch, dass wir Kestra nochmal sehen, irgendwie. Troy fragt dann noch, ja, steckt ihr eigentlich in Schwierigkeiten, du und Picard? Und er sagt, ja, weiß ich nicht. Mal gucken.
Ja, könnte schon sein.
Ich denke, die wollen auf jeden Fall jetzt bald ihre Dinge wieder in Ordnung bringen. Das sagt er ja auch so ein bisschen. Und dann werden wir mal gucken, wie das weiter verläuft bei den beiden.
Ja.
Weil das wird Troy jetzt noch nicht reichen, auch wenn sie da sicherlich irgendwie so einen Fortschritt drin sieht. So.
Ja, ja, klar. Also ich meine, er ist jetzt auch noch nicht fertig. Ne? Also es wird ja vermutlich, wird diese Reise ja jetzt noch irgendwie weitergehen. Ne? Oder es kann natürlich sein, dass Riker jetzt sagt, so ich fahre jetzt erstmal nach Hause, so mach du mal alleine weiter, was auch immer. Jetzt Picard noch, also es geht ja auch noch um das, also darum heraus, also ne, das sagt der Abspann dann ja gleich auch, ne, beziehungsweise sein das Admiral's Log. Es geht ja auch noch darum herauszufinden, was da eigentlich irgendwie Phase ist. Das ist jetzt, ne, also was, ne, mit Vedek und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt Rikers Baustelle, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er da jetzt irgendwie weiter mitmacht.
Wahrscheinlich.
Ja.
PK macht auf jeden Fall klar, ja, wir sind jetzt aus dem Nebel raus, aber es gibt noch eine Menge Fragen. Wer ist Vedic, was will sie und was will sie von Jack? Und den sehen wir dann noch zum Abschluss der Episode, schüttet sich ein bisschen Wasser ins Gesicht und guckt dann in seinen Badezimmerspiegel und sieht eine rote, sich ausbreitende Wucherung. Mhm. Und dann hört er Stimmen und die flüstern Sätze wie, finde mich bald zusammen. Und vor seinem geistigen Auge sieht er Visionen von der Apokalypse und diese sich öffnende Tür, die er schon mal gesehen hat. Ja. Und er zermartert sich den Kopf und versucht, die Bilder zu verdrängen. Und aber es bleibt nichts anderes übrig. Er guckt in sein Spiegelbild. Diese roten Wucherungen.
Was ist denn da los?
Ja. Diese roten Wucherungen. Vedic hatte die ja auch im Gesicht. Ne? Und Sneed hatte auch so Narben im Gesicht, also dieser Verrenkung.
Ja.
Was ist das, diese roten Wucherungen?
Ich habe keine Ahnung. Also mich hat es so ein bisschen an dieses blaue Zeug erinnert in wie heißt denn die Science-Fiction-Serie auf Amazon Prime, die Amazon Prime gekauft hat, nachdem sie auf was Netflix,
weiß ich. Expanse.
Dankeschön, ja.
Gerne.
An dieses, aber das ist, es wird wahrscheinlich irgendwas ganz anderes sein. Weil da gab es ja so einen blauen, wuchernden Zeug. Ne? Mhm.
Ja, gut, aber man kann sich ja schon vorstellen, dass sie sich Expanse zum Vorbild nehmen, irgendwie, oder? War ja sehr beliebt, die Serie.
Das stimmt natürlich. Ich habe noch keine Erklärung, also auch nicht vor allen Dingen für diese Bilder, die er dann da sieht, ne, wo irgendwie ja offensichtlich irgendwas sehr eindrücklich und krass zerstört wird. Die rote Tür, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die rote Tür nicht, wie wir da letzte Folge angedacht haben, irgendwie der Tunnel am Ende des Lichtes war, sondern offensichtlich hat die rote Tür noch eine andere Bedeutung. Ne? Der Tunnel am Ende des Lichtes.
Der Tunnel am Ende des Lichts gefällt mir gut.
Ja.
Also, wir werden sehen, was es für eine Bedeutung sein könnte.
Genau. Irgendwie. Und es möchte ja auch niemand, wirklich niemand, dass wir jetzt hier irgendwie spekulieren. Niemand.
Nein, 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 nein. Also, guckt mal bitte, was Terry Metellis darüber sagt.
Ja. Er wird bestimmt was dazu sagen nächste Woche.
Genau. Also, schreibt ihm vielleicht mal, was hat's mit dem Roten auf sich, dann wird das schon schreiben.
Ja.
So.
So.
Hast du beim letzten Mal das Fazit gemacht oder habe ich das gemacht?
Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass Picard das F-Wort benutzt hat. Das hast du gar nicht erwähnt.
Ja, stimmt, es war ein Internetthema. War jetzt für mich irgendwie keins, aber ja, stimmt.
Es war ein Internetthema? Also ja, wurde darüber diskutiert oder was?
Ja, mit Terry Metellis auf Twitter.
Natürlich.
Er hat dann geantwortet, ja, keine Ahnung, mein Vater hat auch mit 80 Jahren zum ersten Mal das F-Wort genutzt, als er sich irgendwie über irgendwie den Krieg aufgeregt hat oder was auch immer. Mhm. So, also keine Ahnung, ja.
Aber bisher noch nicht gemacht, oder? Das war, glaube ich, das erste Mal.
Das kann sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat.
Ich weiß auch nicht mehr den genauen Zusammenhang, aber es war kurz nachdem Sean ihm hier die Wolf 359-Geschichte erzählt hat.
Mhm. Ja, was sagst du dazu? Findest du doof?
Es hat mich gewundert, ne, weil er ja sonst immer so britisch vornehm zurückhaltend ist oder gewesen ist, so, aber in der Situation, also in dieser hochemotionalen Situation, in der sie beide gewesen sind, kann man schon wahrscheinlich schon auch mal fluchen als Picard. Schon okay.
Ja.
Sehr egal.
Ja, keine Ahnung, mir fällt sowas irgendwie nicht auf. Ja.
Es ist menschlich. Also insofern, wenn es dir nicht auffällt, dann ist doch alles gut.
Was? Ich lese gerade nochmal nach, wann hat er das denn gemacht? Ich kann es wirklich nicht mehr hören.
Also es war ich weiß nicht mehr die genaue also den genauen Wortlaut halt, ne? Es war auf jeden Fall irgendwie.
You don't need, also dann
Picard sagt, hast du dann.
Ich habe das gesamte Transkript
hier. Ja.
Picard sagt zu Jack, you don't need to explain yourself to me. Thank you for your time, Jack. It meant a lot to me. Mhm. Und dann kommt Beverly an.
Vorher, als Sean noch hier seine Geschichte erzählt.
K-
Okay.
Kannst du das nicht durchsuchen?
Ja, aber das F-Word steht wahrscheinlich nicht da drin, aber ich versuche den Zusammenhang irgendwie gerade zu finden.
Ja.
Keine Ahnung.
Wie dem auch sei, wir können ja mal reinschauen und ihr könnt uns schreiben, was ihr davon haltet. Darf ein Captain Picard, Admiral Picard das F-Wort sagen? Oder das F-Wort. Nicht?
Fuck. Psst. Was sind wir denn hier?
Ja.
Das sind nicht Amerika.
Sonst sagst du immer, dann musst du halt hier auf Explicit klicken bei iTunes. Das ist eigentlich iTunes.
Wir haben schon so viel Scheiß, Kack, Fuck, Dreck, whatever gesagt.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Wo will man beim Fazit werden? Ich glaube, ich habe es jetzt mal angefangen.
Okay, dann muss ich anfangen. Ja?
Das klingt so, als wäre es eine Belastung für dich.
Ja, weil ich weiß nicht so richtig. Ich weiß es nicht so richtig.
Soll ich zuerst anfangen? Weißt du danach besser?
Nee, ich möchte dieses, ich weiß nicht so richtig, mal versuchen, in Worte zu fassen.
Okay.
Die Serie, die Folge hat mich unterhalten und ich konnte der gut folgen und war auch in Teilen spannend und in Teilen sehr, sehr berührend und gute Gespräche. Und ich habe nicht so viel auszusetzen. Es gab so ein paar Sachen, wo das Drehbuch dann doch wieder ein bisschen sehr geraschelt hat, aber oh mein Gott, aber das ist alles gut. So, das gab's immer bei Star Trek. Ich finde, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwie ist es nicht.
Spürst du eine Leere in dir?
Ich spüre eine Leere in mir. Also wenn Troy neben mir sitzen würde, die würde schon ein bisschen mit mir brechen, glaube ich, weil sie würde denken, warum fühlst du so wenig? Hm. Ja, ich weiß nicht, ich fühl's nicht. Es gibt so viele Leute, die diese Serie so unglaublich gut finden und das finde ich toll. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn Leute etwas toll finden. Und ich finde es jetzt auch nicht doof oder sowas, aber es ist irgendwie nicht meine Serie. Es ist irgendwie nicht meine Serie. Vielleicht bin ich zu wenig anfällig für Nostalgie. Das klappt bei mir echt nicht so gut irgendwie. Ich mag Riker total gerne. Mhm. Und ich PK auch so. Und ja, auch, ich mag die alten Darsteller alle und bei Worf funktioniert es noch ein bisschen besser und Beverly auch, alles super, so, aber irgendwie ist Nostalgie für mich kein Faktor, warum ich eine Serie mögen könnte oder so.
Das ist ja einer der Gründe gewesen, warum sie es bisher nicht gemacht haben, ne? Dass sie irgendwie gesagt haben, sie wollen halt nicht nur Nostalgie machen, sondern sie wollen halt irgendwie mehr bieten. Also sie machen ja gerade hier auch vielleicht ein bisschen mehr als Nostalgie, aber sie zielen ja jetzt in dieser dritten Staffel sehr viel mehr auf Nostalgie ab als in den ersten beiden Staffeln, ne?
Ja, und trotzdem hat's bei mir irgendwie bei Nepente besser funktioniert. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht bin ich einfach nur.
Weil es der erste Moment war. Es war das erste Mal. Maybe. Man vergisst Maybe. Nie wieder, wie es beim ersten Mal
Vielleicht
war.
Vielleicht bin ich auch nur einfach kalt geworden. Oder so.
Dein Herz ist kalt geworden.
Aber nochmal, ich find's wirklich, ich möchte in erster Linie hervorheben, wie toll das allen Leuten gefällt. Und das ist doch großartig. Hm. Also ich liebe diese Schwärmerei, die überall, passiert. Und ich kann nicht so richtig mitmachen. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es ist irgendwie nicht meine Serie. Irgendwie passiert mir da zu wenig Neues. Irgendwie möchte ich so ganz neue Sachen sehen irgendwie und weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob das dann noch überhaupt dein Star Trek ist hier. Ja, wenn du neue Sachen sehen willst, dann gehörst du halt auch zu diesen kleinen Würsten, die Discovery toll finden, ja, wo es ganz
ja,
neues, ganz
ekelhaft, neues, ja. Ekelhaft. Ja, aber nochmal, es gibt ja kein mein Star Trek, dein Star Trek, so.
Nein.
Also das mag es geben, so, ja. Ne, aber das hier ist trotzdem, das ist definitiv Star Trek, allein schon, was dran steht, aber es ist grundsätzlich auch Star Trek, weil das von Leuten gemacht wird, die Star Trek lieben und die vor allen Dingen dieses 90er-Jahre-Trek dann wirklich auch an allen Ecken und Enden aufleben lassen wollen. Keine Ahnung, hier sind die Herojen, hier sind die Formwandler, ja. Da ist Wolf 359, die Traumatisierung, also. Und da geht's ja auch so ein bisschen, also im Prinzip ist ja Discovery nie passiert, so, ne?
Ja, ja.
Ist ja auch viel länger her,
ja,
so.
Ja.
Es geht hier darum, das 90er-Jahre-Track fortzusetzen und genau die Leute spricht's an und deswegen ist es ja auch so beliebt in der Star Trek-Community. Und das ist auch gut so. Mhm. Das ist großartig. Bitte. Aber irgendwie bin ich, es ist nicht meine Serie, das merke ich, aber es ist
trotzdem, das funktioniert auf jeden Fall auch besser als die ersten beiden Staffeln bis jetzt, was das Drehbuch, glaube ich, angeht und was die da erzählen möchten. Aber ja, vielleicht nicht ganz meins. Wir werden sehen. Vielleicht wird es aber noch meins. Schon mit der nächsten Folge kann das passieren. Was mit dir? Ist es deins?
Es ist meins, ja. Also ich kann mich einreihen in die Leute, die es hypen, weil ich find's großartig. Aber ich bin natürlich auch genau da, wo sie mich haben wollen. Ne? Also ich bin halt mit genau dieser Crew groß geworden und ja, was nicht bedeutet, dass das alles geil ist, was sie mit diesen Schauspielern und Schauspielerinnen machen. Das haben wir in den ersten zwei Staffeln gesehen, aber gerade für mich funktioniert es richtig gut. Diese Folge hat jetzt für mich nicht so überragend gut funktioniert wie die Folge davor. Die fand ich wirklich richtig, ne, wir haben drüber gesprochen, die fand ich richtig, richtig gut. Hier gab's halt so ein paar Punkte, wo man irgendwie zumindest mal eine Stirn gerunzelt hat, ne? So Sachen wie, warum müssen Jack und Picard am Ende zusammenarbeiten? That's only for the picture, so, ne? Also das ist irgendwie, ja. Das war irgendwie Quatsch. Das Holodeck hast du schon erwähnt, ja. Es gab so ein paar Sachen, wo du eine Augenbraue hochziehen konntest, aber das hat's für mich nicht total kaputt gemacht. Und ich finde, es gab wieder total tolle, intensive Momente. Und was die Serie für mich im Moment ausmacht, sind starke Dialoge und eine gute Stimmung, eine starke Stimmung. Und das kriegen sie für mich echt gut auf die Bahn. Also und auch so diese Charaktere und ihre Geschichten zu erzählen, finde ich, das klappt hier auch gut. Also ich fand, was sie mit Riker gemacht haben hier in dieser Folge, fand ich mega spannend. Und ne, wir haben schon drüber gesprochen, wie gut es gespielt gewesen ist. Ich finde es aber auch spannend, auf welche Reise sich Picard hier gerade begibt, die vielleicht jetzt nicht so spannend ist wie die von Riker, aber durchaus ja auch bemerkenswert. Ne? Also er öffnet sich da ja gerade und es gab verschiedene Seiten irgendwie, die wir von ihm gesehen haben und es wurde von Stewart, finde ich, auch richtig gut gespielt. Ich mochte, was Gates McFadden hier gemacht hat. Also ich war sehr zu Hause, auch in dieser Folge, mit diesen Abzügen in der B-Note, was sie für mich nicht so gut gemacht hat wie die letzte Folge. Aber auch sowas wie, ne, die Kombination von Shaw und Seven so. Also ich schaue Seven in dieser Serie total gerne zu. Ich finde Shaw, ja, ich kann nachvollziehen, dass du ihn dann am Ende irgendwie blöd findest, so, ne, aber ich finde, es ist irgendwie ein echt spannender Charakter und der ist auch wahnsinnig gut gespielt und hat eine ganze Menge irgendwie ganz trockener, cooler Sprüche irgendwie rausgehauen, so, und was jetzt hier diese Wolf-Geschichte mit ihm macht, da muss man halt nochmal drüber sprechen und ob aus ihm dann irgendwann nochmal ein guter Captain werden kann, maybe, maybe not, aber, ne, aber auch das finde ich irgendwie ist ganz spannend angelegt. Also ich bin bis hierhin sehr zufrieden mit dieser Staffel und freue mich sehr auf die nächste Folge, gerade wo wir jetzt irgendwie ein Zwischenende haben, ne? Das, was ich bisher am schwächsten finde, ist tatsächlich irgendwie ist Vedek, ich sag mal Vedek, heißt die Vedek?
Vedek.
Vedek waren die
Typen die, auf Bio, genau. Vedek Barei.
Genau, ja. Das Schöne. Genau, die finde ich bisher irgendwie am schwächsten, oder die war zumindest jetzt in dieser Folge am schwächsten, wo sie doch bisher so der unbezwingbare Gegner gewesen ist. War das jetzt irgendwie alles sehr einfach, ne? Also klar, sie hat natürlich auch ihre Spielzeugwaffe nicht mehr, aber das Problem war dann doch irgendwie erschreckend einfach gelöst, nachdem es dann drei Folgen lang wirklich riesiges Problem war. Das fand ich ein bisschen schade, weil sie die ja auch durchaus aufgebaut haben als einen bösen Bösewicht, der jetzt gerade so ein bisschen den Schrecken verloren hat. Aber das mag ja noch wiederkommen. Der Rest gefällt mir wirklich, also die Geschichten, die sie erzählen und gerade eben, dass sie so viel aufs Dialogische setzen, gefällt mir gerade sehr gut.
Das ist auch wunderbar und ich habe da auch immer das Gefühl, dass das bei mir tatsächlich auch von Woche zu Woche wechseln kann und es wird wieder mal eine Serie. Das hat ja auch mit den ersten beiden Staffeln irgendwie mal besser, mal schlechter geklappt. Alles gut. So.
Gut.
Vielleicht ist es auch bei mir irgendwie so dieser große, ich bin vielleicht ein bisschen zu viel auf Twitter und sowas und sehe diese Jubelstürme, weil ich immer denke, okay, also beste Staffel, Star Trek Staffel seit 20 Jahren oder sowas.
Ja, ich finde, sowas musst du halt eh immer erst abwarten. Also mal abgesehen davon, dass wir die Staffel erst noch gar nicht gesehen haben, finde ich, hat das auch super viel damit zu tun, wie das dann irgendwie reift. Und wenn man da irgendwie in 2-3 Jahren nochmal drauf schaut und sagt, so wow, das war wirklich krass, so, ja, von mir aus, aber irgendwie, ne, ich sage hier auch nicht einen Film rein und sage nach den ersten 20 Minuten, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe.
Ja, aber das fällt halt und dann, es bringt mich dazu, dann mal kurz drüber nachzudenken und dann, ja, fühle ich das denn auch? Und irgendwie, nee.
Ja. Aber das finde ich auch okay. Also das finde ich halt so ein bisschen, also es ist ja immer so ein bisschen im Kontrast und irgendwie im Kontrast, wenn du daneben legst, was sie bisher gemacht haben in Picard und was sie jetzt gerade versuchen, dann ja, verstehe ich, das ist halt ganz viel Nostalgie, Fanservice, tralala, wir bringen hier die Alten wieder zusammen, so, ne? Mhm. Aber auch das musst du halt erstmal hinbekommen, dass es für mich nicht cringed oder strange wird oder so, ne? Und ich finde, ja, das kriegen sie hier in diesen ersten 4 Folgen wirklich gut auf die Bahn und gemessen an dem, was sie bisher gemacht haben, finde ich schon, kann man sagen, das ist wirklich sehr gut, was sie hier bisher gemacht haben. Mhm. Und jetzt rede ich halt nur von Picard so. Und ich hatte bei Picard schon mehrfach so dieses Gefühl, ich will, ne, wir haben ja schon mehrfach drüber geredet, ne, ich will es auf Teufel komm raus gut finden und will auch die Begegnungen mit alten Figuren gut finden und dann funktioniert es halt trotzdem nicht. Und dann passiert das, was du gerade fühlst, nämlich so dieses Gefühl von irgendwie, also ich sehe, was ihr vorhattet, aber es funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig.
Ja.
Das habe ich bisher noch nicht hier in dieser Staffel.
Aber das ist doch super. Ja. Das ist doch super. Dann arbeite ich jetzt intensiv daran, dass ich genau dahin komme, dass es genauso ist.
Ja.
Und grundsätzlich ist es total wichtig, also ich muss sie jetzt an dieser Stelle sagen, wenn mir jetzt irgendwer vorwirft, ich würde Hate über diese Serie ausschütten, dann blocke ich euch weg. Das soll es mir nicht vorwerfen. Aber
ganz sympathisch gesagt, ja.
Um es mal ganz sympathisch zu sagen. Genau. Nee, aber grundsätzlich, ich arbeite jetzt daran, dass ich das genauso schätzen kann wie du und auch viele Leute da draußen. Und ihr dürft jetzt mal eure Position zu dieser Staffel wiedergeben. Und dazu haben wir einige Kanäle aufgebaut, ganz neu.
Ganz neu, ganz frisch, und, ja. Das ist ganz, was genau, ganz Neues hier. Ja.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Wolltest du noch irgendwas sagen?
Nee, ich wollte deswegen sagen und dann hast du angefangen, das zu spielen, war perfekt.
Okay, also, dann ist ja alles gut.
Und deswegen spielen wir das jetzt nochmal ein, habe ich gedacht.
Perfekt.
Ja. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch. Gibt's noch was zu sagen?
Nee, auf der Suche nach meinem Gefühl, aber vielleicht können wir noch ein bisschen was zählen.
Hey! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich schrieb das
Zählen. Glaubt keiner, dass man es geschnitten hat, ne? Zwei blöde Eingedanke.
Mal den Bums hier schon so lang zusammen.
Ah, wirklich. Das war's. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf Wiedersehen.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.